Ja, herzlich willkommen bei Viele Wege führen nach
Um.
Mein Name ist Roland Heeb.
Mein Name ist Gerrit Streberg.
Und wir begrüßen euch zur 25. Ausgabe
hurra,
unseres kleinen
hurra.
Podcasts.
Ja.
Das ist ja sowas wie die Silberhochzeit, ist glaube ich, ne? 25
ja,
Jahre.
Ja. 25
ich
Jahre?
Mein, genau.
Echt? Dann habe ich ja schon bald Silberhochzeit.
Hast du schon bald Silberhochzeit?
Ja.
Wann?
Weiß ich nicht, demnächst
bald.
In diesem Theater.
Ja, okay. Dass das mal nicht deine Frau hören, dass
ja,
er
ja.
das nicht weiß.
Ja,
aber gut,
ist egal.
Bist ja auch jetzt älter. Ist das,
ich bin älter, da darf man gerne mal Lücken haben.
Das ist richtig, genau. Ja, 25 Folgen und irgendwie trifft es sich ja, dass wir heute wieder einen Gast haben, und zwar einen Wiederkehrer.
Einen bekannten Gast,
nämlich Olli.
Psilowaska-Olli.
Genau, der ja heutzutage auch gerne unter Oliver Martin firmiert. Oder,
ja.
Nee, weiß das? Firmiert? Fungiert?
Existiert.
Erscheint. Existiert. Ja, und auf jeden Fall auftritt.
Da ist. Okay.
Und das freut uns sehr, dass wir nochmal ein ausführliches Gespräch mit ihm haben konnten.
Aber diesmal geht es nicht so sehr um was da so abgeht, so an seinen Wochenenden, sondern wie man die Erfahrung einbaut.
Genau, es geht weniger ums, wie habe ich eine Erfahrung des Göttlichen oder so, sondern was mache ich eigentlich, wenn ich eine hatte, beziehungsweise
genau.
Irgendwo nah rangekommen bin, und wie integriere ich das in mein Leben, was macht das eigentlich mit mir, und also wer wissen möchte, was Olli eigentlich genau macht, der würde ich sagen, der kann sich unsere Podcasts, ich weiß gar nicht, welche Nummer das war, auf jeden Fall guckt da mal in unsere Liste, da gibt es zwei Teile, Psilowaska heißen die.
Plus und dem mit mir, mit meiner
Psilowaska-Erfahrung.
Genau,
also quasi eine Trilogie
ja.
Der Psilowaska-Podcast, die kann man bei iTunes oder auch bei YouTube oder sonst wo, Podomatic, noch anhören. Also da erklären wir dann ganz genau im Detail, was Olli an den Psilowaska-Wochenenden macht. Wir schneiden das jetzt hier im Interview nur ganz, ganz kurz an, damit zumindest die Leute, die nicht gehört haben, wenigstens für ein bisschen wissen, was eigentlich los ist. Und dann geht es aber eigentlich um das, was wir gerade gesagt haben. Und ja, ich fand das ein tolles Gespräch.
Es war wieder ein tolles Gespräch. Es ist
auch wieder toll lang geworden.
Es ist wieder toll lang geworden. Wir hatten uns eigentlich vorgenommen, uns ein bisschen kürzer zu halten. Aber wie das so ist mit dem Olli, wenn man einmal so ins Reden kommt, dann kann man da auch schlecht aufhören.
Genau, ihr könnt das ja auch immer wieder anhalten und in Etappen hören.
Ganz genau. Das ist ja das Tolle bei diesem Podcast-Format.
Genau.
Wir können machen, was wir wollen.
Richtig, ne? Genau.
Es ist keiner, der uns im Nacken sitzt, der sagt, hör mal, hier, ihr seid zu lang oder so. Von daher könnt ihr das in voller Länge genießen.
Jetzt. Genau. Dann würde ich auch sagen, ihr genießt das jetzt in voller Länge oder in halber Länge, und wir hören uns dann gleich nochmal ganz kurz nach dem Interview, und wir wünschen erstmal viel Spaß.
Ja.
Ich habe gerade die Dokumentation über Kurt Cobain gesehen.
Ah ja, die will ich auch unbedingt noch gucken. Ja,
ja, und ich muss sagen, also ich habe den Rest geguckt, ich habe gestern angefangen, und ich muss sagen, da ist ganz viel von meiner Geschichte mit drin, so, ne, weil ich habe es ja auch so mit Opiaten, und ich meine, ne, bei mir ist nicht diese Scheidungsgeschichte so im Hintergrund und dass er hin und her geschoben wurde, aber ne, es ist irgendwie interessant, dass Menschen, die sich zu Opiaten hingezogen fühlen, eine sehr fragile Seele haben eigentlich, oder ein sehr, ich glaube Seele nicht, aber ne, sehr fragiles Ego, so, weißt du? Dass es Menschen sind, die sehr sensitiv gegenüber allem Möglichen sind, so, und ja.
Hast du das Gefühl, dieses Opiat betäubt das dann eher? Also im Sinne von, ist das so ein bisschen dieser Effekt, das ist mir alles zu viel? Also so von wegen sensitiv heißt ja auch oft so, ne?
Das Interessante ist, dass bei vielen, ne, wenn Heroin spritzt oder so, dann ist sicherlich Betäubung, glaube ich, großer Punkt. Aber was, glaube ich, ist, dass, dass das so ein, das erzeugt ja einen Frieden und eine Liebe zu sich selbst, die keine andere Substanz kann, weil es ja faktisch nicht eine Idee ist, sondern wirklich biologisch in dir stattfindet. Also die Synapsen werden besetzt, die einfach dir dieses, ne, also ich weiß nicht, ob wir das letzte Mal drüber gesprochen haben, aber es ist wohl bekannt, dass Opiate bei in den ersten 10 Jahren, in den ersten 12 Monaten ausgeschüttet werden bei Babys.
Ah ja, nee, hast du, jetzt kann ich mich nicht erinnern, was wir darüber
gesprochen haben. Und eigentlich ja dazu dienen, dem Baby halt einen gewissen Frieden zu vermitteln, weißt du, dass wenn es gerade rauskommt aus der Quelle, ne, dass es nicht erschlagen wird, ja, von der Welt quasi.
Also Oxytocin fällt mir ein, das gibt's ja auch dann bei der Mutter, ne? Das wird ja da auch ausgeschüttet, glaube ich. Das ist ja dann für die Mutter das Gegenteil, also das Äquivalenthormon. Das ist so auch generell so ein Frieden und Entspannung und so, das gibt's ja nach der Geburt ganz stark bei Frauen.
Sollen wir denn, ist das jetzt live schon oder so?
Wir fangen jetzt einfach mal, wir rufen uns ja immer so leicht ein, genau. Aber wir können ja mal so offiziell anfangen, wir machen ja dann sowieso später noch eine Anmoderation.
Ja, die
so.
Macht ihr ja eh, ja.
Die machen wir dann nachher. Genau, wir können einfach mal loslegen, dass wir uns natürlich erstmal freuen, nach fast anderthalb Jahre ist es her, dass wir mit Olli das letzte Mal zumindest einen Podcast
gefunden haben. Genau, wir haben gerade mal geguckt.
Genau, es war irgendwann so Januar 2014, müssen wir bei dir gewesen sein. Und das war ja ein super Podcast und auch ein sehr ausführlicher. Wir haben den ja damals in 2 Teile geteilt, weil ich glaube, das waren insgesamt 2,5 Stunden, die wir geredet haben.
Ja.
Und ich sag mal auch gleich an alle Hörer, die jetzt neu dazukommen, wenn ihr die ganze Backstory von Olli wissen wollt, wenn ihr wirklich en Detail wissen wollt, was Olli so macht, dann hört euch die Podcasts an, weil das haben wir ja alles da abgearbeitet.
Genau.
Und ich würde vorschlagen, wir steigen mit einer ganz, ganz kurzen Einführung ein, damit man jetzt nicht erst die Podcasts hören muss, um überhaupt zu wissen, worum es geht, sondern dass du, Olli, vielleicht ganz kurz uns ein paar Minuten sagst, wer bist du, was machst du, und wir dann eigentlich über das wichtigste Thema reden, was es gibt, nämlich Liebe. Ich glaube, da hast du viel zu sagen, und ich bin mal sehr gespannt auch auf das, was du jetzt in den letzten 1,5 Jahren bei deiner Arbeit Neues erfahren hast oder Neues erlebt hast, und
genau.
Ja, danke Jungs, dass ich wieder da sein darf. Tatsächlich haben wir schon so viel gesprochen, dass der Wunsch, den ich hatte, mit euch nochmal zu sprechen, eigentlich der ist, dass wir darüber sprechen, was macht man eigentlich mit der Information, dass wir alle eins sind, mit der Information, dass es keine anderen gibt. So, wie kann ich damit, wie bringe ich damit Veränderungen in mein Leben? Denn das ist eigentlich das Wichtigste, um was es geht. Nicht darum, irgendwie eine psychedelische Erfahrung zu machen, in meinem Fall, oder Meditation zu machen und dann ruhiger zu werden und ne, sondern einfach, wie kann ich das, was ich gelernt habe, dass wir oder nicht gelernt, was mir geschenkt wurde, einfach wie kann ich das in die alltägliche Welt transportieren? Im ersten Teil von dem Podcast, den wir miteinander gemacht haben, erzähle ich ganz viel von meiner eigenen Geschichte. Die ist über Drogen bin ich am Ende bei der Droge gelandet, die man Pilze nennt, die eigentlich keine Droge ist und eigentlich auch kein Betäubungsmittel ist im herkömmlichen Sinne. Aber meine ganze Geschichte, wie ich dann da gelandet bin und dann auf dieser Suche nach dem Meer, der wir ja alle irgendwo hinterher streben, immer mehr, mehr, mehr zu haben von etwas, kam ich dann irgendwann an den Punkt, dass ich mehr Pilze genommen habe. Und dann ist einfach der Punkt da, dass es anders ist als bei anderen Meers. Es funktioniert nicht mehr auf der Verstandesebene. Das Ego wird nicht mit mehr befriedigt, sondern es passiert etwas, das eine tiefe Veränderung bringen kann. Kann, das muss nicht bei jedem so sein, und auch alle Menschen, die zu Wochenenden kommen, die ich mittlerweile veranstalte, wo ich Menschen in Holland unter legalen Bedingungen Pilze geben kann, weil das möglich ist in Holland aufgrund der Gesetzlage, dass die Menschen, die zu den Wochenenden kommen, nicht zwangsläufig so ein Erlebnis haben müssen, aber dass tatsächlich sehr viele so ein Erlebnis haben. Es liegt auch oft daran, an welchem Punkt sie in ihrem Leben stehen, wie alt sie sind. Ich habe so rausgefunden, dass so Mitte 30 fängt es so an, dass man sich anfängt zu fragen, was soll ich hier eigentlich? Ne? Jetzt habe ich Haus, Boot, Familie, Auto, Hund, ne? Baum im Garten, aber was mache ich denn jetzt? Warum bin ich hier, ne? Wo ist der Sinn da, ne? Bin ich wirklich zufrieden, wenn ich Geld anhäufe und so weiter? Und so der spirituelle Weg, der fängt dann so an Mitte 30. Viele Menschen sind Mitte 40, die auch kommen, auch jenseits dessen. An dem Wochenende, wo der Gary da war, hatten wir 2 Menschen, die jenseits der 60 waren. Meine Tante war bis jetzt das Highlight mit 74.
Ach ja, stimmt, stimmt.
Ja, im November letzten Jahres. Und das ist ganz schön, weil jeder irgendwie etwas bekommt davon. Also meine Tante ist ihr Leben lang sehr tief spirituell durchs Leben schon gegangen, aber immer sehr auf sich bezogen, immer so ihren Weg verfolgt. Für sie war es unheimlich schön zu sehen, dass sie Teil von allem ist und mit anderen Menschen sich zu verbinden. Und natürlich die Erfahrung, die hat ihren kompletten Glauben, christlichen Glauben, völlig durcheinander geworfen oder aufgeschreckt, weil sie einfach festgestellt hat, wenn wir gehen, dann ist da kein Paradies und kein Gott, der einem die Hand schüttelt und alles in Bildern, so wie wir uns das in Gedanken vorstellen, sondern wenn wir gehen, dann hört das, was wir hier als die normale Realität kennen, halt auf zu existieren, weil das an unseren Input-Output-Filter im Gehirn gebunden ist. Ja, und ne, um es abzurunden, der zweite Teil ging halt ganz viel darum, was ich wie an diesen Wochenenden mache. Und das ist noch viel besser geworden in den letzten anderthalb Jahren. Man glaubt es kaum, aber es ist wirklich in jeder Sache, die man wiederholt, steckt immer wieder eine Verbesserung drin, wenn man aufhört, dieser Verbesserung hinterher zu rennen. Es ist also schon so, dass eine Verbesserung immer dann wirklich tief geht, wenn man der nicht hinterher rennt, sondern einfach offen ist und Veränderungen auch begegnen kann. Und einiges, es passieren immer Dinge. Ich bin an besagtem Wochenende, habe ich eine Magen-Darm-Grippe bekommen. Und da war ich dann selber auf dem Trip, allerdings auf dem Virentrip. Und das war für mich natürlich sehr anstrengend, dann da Samstagabend 14 Leute zu verarbeiten zu versorgen. Okay. Ja. Aber es war sehr gut für mich, weil ich da gelernt habe, dass ich mehr Ruhe in den ganzen Rahmen reinbringen muss. Dass es nicht sein kann, dass nach ein paar Stunden schon rumgelaufen wird und sowas. Habt ihr technische Probleme? Sollen wir mal
gerade... Die Katze hier ist auf dem Schreibtisch. Ich versuche die gerade runterzukicken. Warte mal. Ja. Geh doch mal runter, Kätzchen. So, husch, husch. So.
Die will auch was haben.
Ja, die will auch was haben, genau. Ja.
Also, ne, zusammenfassend, erster Podcast, Ollis Geschichte, zweiter Podcast, sehr persönlich. Also, ich bin immer wieder erstaunt, wie unverschämt ehrlich ich sein kann. Und im zweiten Teil so das... was mein Weg nach Ohm ist und was der Weg für viele, die zu uns kommen, auch geworden ist, dass man diese Erfahrung macht, um quasi zu beweisen, was einem spirituelle Lehren vorher schon so erzählt haben. Ich sehe das immer so, so ein Wochenende ist ein Beweis. Da sind ja tatsächlich keine anderen mehr, wenn ich ganz zurückgehe auf das, was ich wirklich bin. Und ne, man muss das nicht haben, aber das ist ein tolles Geschenk und es geht relativ zielsicher an den Punkt, dass man feststellt, es ist nichts mehr übrig eigentlich, wenn man sein Leben verlässt. Es ist ein gespielter Tod und dementsprechend gefährlich ist ein gespielter Tod auch, weil man muss einfach Sicherheiten drumherum schaffen, dass man auch loslassen kann und auch darf dann. Aber der Vorteil von einem gespielten Tod ist, die Angst vorm Tod ist man dann los.
Mhm. Ja. Dieser Moment, ja, was soll man das beschreiben, der Moment, also der, wo ich dann verstehe, okay, alles ist eins, ich bin eigentlich alles und so, der ist natürlich auch fürs Ego, kann der natürlich auch sehr intens negativ behaftet sein, ne? Weil das Ego ja dann auch gesagt kriegt, du bist eigentlich nicht so wichtig, zumindest auf lange Sicht hin. Ne? Wie hast du da, also das finde ich immer eine sehr spannende Frage, auch die Einheit, die Alleinheit, die beinhaltet ja auch Alleinheit. Und so, ich hatte letztens einen Podcast mit Martin Boll gehört, da hat er auch sehr, ich glaube, grinsend gesagt, was ich auch sehr lustig fand, so, ja, das ist ja eigentlich so der ultimative Horror, ne? Du realisierst, es gibt nichts anderes außer dich in dem Sinne, also außer Gott. Wann ist das ein Horror und wann ist das kein Horror? Also weil das ist ja, eigentlich ist es ja das, was alle mystischen Pfade als das der absolute Höchste und Bliss und empfinden. Und es gibt aber auch die Momente, wo das dann plötzlich ziemlich furchterregend ist.
Ja, das ist ganz lustig, dass das dir so in den Mund gelegt wird, jetzt gerade die Frage, weil das ist ja eigentlich die Frage, wenn man so eine Situation erlebt und die ist ja dann ohne Ego, ne? Also du erlebst die Egolosigkeit natürlich nur ohne Ego, aber du kommst ja zurück in deinen Körper Und du bist ja so überwältigt im ersten Augenblick von diesem Gefühl. Also ich rede jetzt von mir, das ist immer nur meine Erfahrung, dass ich so überwältigt war von dem Gefühl. Und die erste Frage zu meiner Frau war ja, was macht man jetzt damit, ne? Und ich bin ja an dem Punkt angekommen, dass ich rausgefunden habe, was ich damit mache. Aber das war die ultimative Frage, die dann aufkam. Und dann ist es so, dass man gar nicht unbedingt merkt, wie sich dann so subtil unterschwellig so ein spirituelles Ego einschleicht. Das ist echt, das ist total interessant. Ich war an dem Punkt eigentlich eher so mehr auf Eckhart Tolle, weil ich dem sehr dankbar war, weil sein YouTube-Schnipsel über das Ego mich überhaupt erstmal darüber aufgeklärt hat, was ein Ego ist. Mir war das vorher nicht bewusst. Ich habe immer gedacht, die Stimme in meinem Kopf bin ich.
So ja, wie das wahrscheinlich. Ist ja eigentlich schon mal ein ganz entscheidender Punkt, das zu verstehen, dass das einfach nicht so ist.
Ja, genau. Ja, der Punkt ist aber dann, du bist aber auch die Stimme in deinem Kopf, kannst aber auch du sein. Die Frage ist halt immer, welche Stimme ist Ego, welche Stimme bist du?
Das ist schwer auszufinden.
Und da das Ego aber so 95% einnimmt, kannst du sicher sein, dass du, wenn du mit dem Herzen zuhörst, ziemlich schnell die 5% rausfindest, die, ne, die nicht Ego sind. Und darüber wollen wir ja hier auch reden, so wann, ne, was ist Ego, was nicht, so, weil das ist eigentlich das, was ich rausgefunden habe. Also erstmal, das erste, was ich rausgefunden habe, ist völlig scheißegal. Weil wenn du anfängst, irgendwas hinterher zu laufen und zu überlegen, ist das jetzt Ego oder nicht, wer sucht das? Doch nur das Ego, weil das Ego braucht Bewertungen. Und genau, und demnach, und Positionen, und demnach ist eigentlich alles, was im Kopf die Stimme sagt, was bewertend ist, folgerichtig nur deine Gedanken. Weil dein Herz selbst ist nur der Beobachter, der im Hintergrund steht, der eigentlich nur mitbekommt, was da gerade passiert. Also wenn ich mich gerade schon wieder in irgendwas verliere, gedanklich oder tatkräftig, wenn ich theoretisch schon wieder zu viel rauche, oder dann ist es was, wo der Kopf sagt, boah, scheiße, jetzt hast du schon wieder, ne, geraucht, so, und das Herz sagt so, ah, ist interessant, ne, gucken wir an, und jetzt beschimpfst du dich auch noch dafür, was, ne, und das steht so dahinter, und deswegen kannst du davon ausgehen, dass so ziemlich jede Bewertung eigentlich vom Kopf kommt. Am liebsten natürlich Bewertungen, die negativ behaftet sind. Irgendwie stehen wir alle auf das Negative und auf das Leid, und wir verdienen es ja alle so zu leiden, und wir verdienen es ja alle so, bestraft zu werden. Ich glaube, das ist auch was anderes. Das ist so ein Spagat, den ich da gerade schlage, oder so ein Haken, den ich da gerade schlagen kann auf dieses Ayahuasca. Wir hatten jetzt am Wochenende, nicht ja jetzt am Wochenende davor, ich hatte eine 1-1 oder 1-3 mit drei Personen, die Kröte geraucht haben. Und sie sagte, es ist so wichtig zu kotzen beim Verzeihung, es ist so wichtig, zu purgen, zu reinigen,
genau.
Beim Ayahuasca, es ist so rein, es kommt so tief von innen. Ich sag so, hör mal du, aber die Substanz selber, die macht das nicht. Das ist nur, weil du dir Pflanzen abkochen und runterwirkst. Die wollen halt wieder raus. Da sind Bitterstoffe drin, da sind Stoffe drin, wo es dir übel durchgeht. Die kommen halt von selber wieder hoch. Da kann keiner was dran tun. Und wenn du reines DMT nimmst, dann hast du das Problem nicht, dass dir übel wird. Ja, aber es ist so, das fühlt sich so gut an und so. Und das sind ja ganz viele Menschen, die das glauben, dass das so wichtig ist. Und ich glaube, das liegt einfach viel daran, weil wir grundsätzlich meinen, wir müssen leiden. Mhm. Wir haben es verdient zu leiden. So, der Witz ist aber ja eigentlich so eine Erfahrung, die machst du ja nicht vom Kopf. Also, ne, im Prinzip bringt das ja sowieso Leid mit sich, wenn die Realität aufhört zu funktionieren, wie sie normalerweise ist. Und zu meinen, man müsste unbedingt noch durch das körperliche Leid gehen, ist von meinem Gefühl her so ein typisches, so wie wir alle rumlaufen, wir gehören bestraft. Ja, so, ne, von der Kindheit hat man ja auch so die Erinnerung, ne, du hast was Schlechtes gemacht, du gehörst bestraft. Du machst es ja, wir rennen ja grundsätzlich, oder viele rennen ja grundsätzlich auch damit rum, dass sie es alle gar nicht richtig machen. Deswegen haben wir ja auch diesen Gedanken, dass wir uns immer verbessern wollen. Weil wir ja eigentlich so tief das Bedürfnis in uns drin haben, perfekt zu werden, damit Mama uns endlich liebt.
Ja. Weil das ist ja schon, ich meine, wenn du Jesus am Kreuz siehst und von Anfang an beigebracht kriegst, der ist für deine Sünden gestorben.
Ja,
ganz genau. Du bist ja ständig mit einem schlechten Gewissen los.
Ja, richtig, ja. Aber das ist, witzigerweise ist das genau das, was ja die Suche am Laufen hält. Ne? Solange du den Eindruck hast, so alles scheiße gelaufen, ne, oder ich hab's schlecht gemacht, Mama schimpft wieder, ne? Solange musst du ja auch gucken, dass du Mama zufrieden machst. Es ist ja im Endeffekt, ist ja dieses Ego ist ja ein Spiegel von deiner Kindheit oder von,
ja,
von der Gesellschaft, die wir draußen auch haben. Ne, alles baut halt darauf auf, ne, es richtig zu machen, es besser zu machen, sich selbst zu verbessern und ne, ans Ziel zu kommen. Ne,
du bist nie genug.
Ja, richtig. Bist, ja. Und das ist ja auch das, was man ultimativ bei so einer Erfahrung oder auch bei vielen anderen Erfahrungen erkennt. Ne? Jetzt fehlt ja eigentlich gar nichts mehr. Ne? Dass man mal realisiert, so, was fehlt denn hier noch? Nix. Und dafür führen einen die Pilze in dem Fall, ne? Ja, dann den Beweis halt. Ne? Und dann kann man das hinterher verstehen. Um darauf zurückzukommen, ne? Das Ego hat einfach natürlich Angst, die Kontrolle verloren zu haben, die es vorher über dich hatte. Das hört sich jetzt so Conspiracy, Mind Control, Matrix mäßig an. Das ist natürlich nicht so. Es ist schon so, dass ich glaube nicht, dass das Ego eine Entität ist, die in uns lebt. Nee, es ist einfach eine angewohnheitsbehaftete sich selbst abspielende Schallplatte, die immer wieder läuft.
Ja, so. Das ist unsere Konditionierung, ne? Was ja. Du gerade schon sagtest, mit so wie wir aufgewachsen sind.
Ja, und nach diesen Regeln dieser Konditionierung wird halt versucht, die Erfahrung, die man gerade der Non-Dualität-Erfahrung, die man gerade hatte, wieder ins Bild zu rücken.
Genau.
Natürlich.
Ne? Und das ist eigentlich das, wo man sagen kann, das Ego übernimmt wieder die Kontrolle. Oder das, ne? Und deswegen bilden so viele Menschen auch so ein spirituelles Ego aus. Die merken das auch gar nicht. Ne? Das sind dann die, die einen nicht in den Arm nehmen können, aber sagen, ja, wir sind alle eins. Ne? Aber das Wichtigste ist, für mich, habe ich so rausgefunden, ist für mich, dass man einander in den Arm nehmen kann, dass man die Liebe auch fließen lässt, von der man so schön quatschen kann,
ja.
Dass wir sie alle sind. Ne? Aber was bringt's dir denn, wenn du dann nicht auch nur einen Meter auf den anderen zukommen kannst und vor allem, wenn man in sich selbst reinhorcht, ne? Wie schnell ist der Reflex da, nach einer Sekunde, nach fünf, wieder loszulassen oder anzufangen zu schwätzen oder weil dieses Unwohlgefühl, wenn man jemanden in den Arm nimmt und merkt so, das kann ich jetzt aber nicht länger als 10 Sekunden aushalten und 10 Sekunden ist schon, ne, geht schon gar nicht.
Ja. Ich meine, das sind ja alles auch unsere Konditionierung ja. Wieder, ne? Aber auch ja, das ja. Haben wir ja gelernt, ist irgendwie komisch, also wie auch immer unsere Gesellschaft, wir sind ja speziell hier, in anderen Ländern zum Beispiel, dass Männer Hand in Hand über die Straße gehen, ist in Ländern wie Bangladesch völlig Usus. Hier würden das zumindest heterosexuelle Männer erstmal nicht so gerne tun, weil sie nee. Haben da sofort ein schlechtes Gefühl, alle, was denken die denn jetzt und so. Und das ist so ein kleines Beispiel dafür, wo ich immer sehe, dass genau was du beschreibst, eben schwierig ist, ne?
Ja, und ne, um die Frage direkt zu beantworten, das ist eben genau das, dass die Gedanken versuchen, aus ihren alten Mustern heraus wieder die Kontrolle zu übernehmen oder das alles wieder ins Bild zu rücken, so wie ich das gerade sagte. Und das ist eigentlich das, wo es drum geht, als erstes, ne, herauszufinden, dass es das ja dann auch nicht sein kann. Viele Menschen brauchen da echt eine lange Zeit für. Also ich habe, weiß ich nicht, so glaube ich ein halbes Jahr gebraucht, bis dann auch mal gut war, mit dem 100. Video Eckhart Tolle gucken und allen zu erzählen, wir sind alle eins. Und dann habe ich angefangen, weniger zu reden und mehr zu sein, so. Weil es halt auch losging mit mir selbst, dass meine Unzufriedenheit zurückgekehrt ist in dem Augenblick. Und das ist auch ganz interessant, ne? Also, ich war in dem spirituellen Ego glücklicher, ne? Also, ich habe zu dem Zeitpunkt dann DMT geraucht morgens, ne? Und abends, weil ich mir das Rauchen abgewöhnen wollte, weißt du, habe ich mich dann auf dem Supermarkt um die Ecke wiedergefunden und habe dann die alten Kippen aus dem Mülleimer geholt, habe mir die dann gebröselt und habe die dann mit Chillum auf Kick geraucht, weißt du, weil das halt mein altes Leben ist, ne? Früher habe ich halt gern Drogen auf Kick genommen, so, ne? Und ich habe beim Kiffen völlig aufgehört, als ich dieses Awakening hatte, ja? Aber das Rauchen konnte ich mir halt nicht abgewöhnen, obwohl ich's forciert habe, so, ne? Das heißt, ich hatte also keine Zigaretten mehr zu Hause und nix, ne? Meine Frau hat zu dem Zeitpunkt auch nicht geraucht. Und dann bin ich halt abends auf dem Parkplatz und hab mir aus dem Ascher dann da die Zigaretten zusammengeholt. Und dann guckt man sich ja selber auch dabei an, ne? Wie tief musst du sinken, weißt du, wenn du morgens dir raus einen auf Spiritus machst. Und dann sitzt du da abends, ne? Und teilweise, das brettert einen ja so dermaßen um, dann habe ich ja kurz, bin ich kurz ohnmächtig geworden, also so Bruchteil von einer Sekunde oder so, und bin halt umgeklappt dann im Keller stehend, ne? Also ist völlig Banane, ne? Also das hat dann wirklich ein halbes Jahr gebraucht, und wie ich das spirituelle Ego losgelassen hatte irgendwann, also es ist nicht so, dass ich so, lass das jetzt mal los, also ich habe das gefühlt, das kam dann so, und da habe ich dann auch aufgehört, wirklich zu rauchen. Oder beziehungsweise habe dann mir eingestanden, dass ich eigentlich rauche, dass ich eigentlich immer noch gerne rauche und rauche seitdem halt Zigaretten, aber nicht mehr auf Kick und nicht mehr so wie früher halt. Ich habe halt immer Wasserpfeife geraucht, ne? Und dann fehlt einem dieser Tabakkick halt, ne? Wenn du dann aufhörst, Wasserpfeife zu rauchen, dann ist dieser Kick, der muss irgendwo herkommen, ne? Ich merke das auch heute noch, manchmal überkommt mich das, ist total brutal. Dann rauche ich eine Zigarette halt schon mal schneller weg, ne? Also diese alten Muster, und das ist es ja, es ist ein altes Muster, ne? Ich habe 14 Jahre lang dieses Muster eintrainiert, Wasserpfeife zu rauchen, ne? Und auf Kick und auf Vollrausch und so.
Aber das ist ja total spannend an der Stelle, weil genau, du hast jetzt in irgendeiner Form ein Erweckungs-Awakening-Moment, sei es jetzt, wie du das machst mit Pilzen oder DMT, andere Leute haben das wie auch immer.
Sag ruhig, wie es ist. Dir ist das widerfahren in Anwesenheit deines Sufi-Meisters?
Ja, genau. Ne? Zum Beispiel ein Lehrer, ne, der kann ja auch den gleichen Effekt haben. Und die Frage ist ja immer dann, und das ist, finde ich, interessant, weil was du beschreibst, beobachte ich ja auch. Wenn unser Lehrer da ist beispielsweise, ist das Bliss. Also die Leute sind völlig, also dieses, was du beschreibst, man nimmt sich in den Arm und man ist wirklich Liebe. Und man, da ist nicht mehr die Grenze, von der du gerade gesprochen hast. Und das hält auch die ganze Zeit an, wo er da ist. Und kaum ist er weg. Da bist du... Also du kannst beobachten, nicht nur bei dir selber, auch man sieht ja immer leichter bei anderen Leuten. Und das ist der Vorteil in der Gemeinschaft, die jetzt, sagen wir mal, bewusst dieses Leben lebt, siehst es natürlich dann auch deutlicher. Und du siehst sofort, wow, innerhalb von 24 Stunden switchen die Leute ganz schnell wieder zurück in ihre alten Muster. Ja, und da können wir ja eigentlich mal einsetzen, weil ich glaube, der Modus operandi, also ich sag mal, der Weg nach Om ist ja so ein bisschen fast egal. Hauptsache man kommt irgendwann mal nach Om, und die Frage ist dann, was passiert dann und wie kann ich zum Beispiel, oder gibt es eine Möglichkeit, diese Muster, wie soll ich es mal ausdrücken, im Zaum zu halten, beziehungsweise ist es einfach nur eine Bewusstheit dieser Muster, also dass ich die sehe, oder gibt es auch, ich sag mal, muss man was tun, oder gibt es Techniken, oder wie gehst du damit um?
Ja, also, ne, das ist jetzt die berühmte Frage, so, ne, ich persönlich, und ich rede ja nur von mir, ich glaube nicht an Psyche, ich glaube nicht an Rückführungsblablabla und ich glaube nicht an mehrere andere Verfahren, die es da meinetwegen gibt, weil ich in der Lehre von Maharaji, wenn ich denn irgendeiner folge, dann ist das die Lehre von Ramdas Guru, von Richard Alperts Guru, Maharaji wurde der genannt, neben Karoli Baba. Ja. Und er hat eigentlich nur drei Regeln aufgestellt, wenn es überhaupt Regeln sind, Leitfaden. Und der erste ist ja, liebe jeden. Der zweite, sag immer die Wahrheit. Und der dritte, erinnere dich an Gott. Und das ist eigentlich das, was ich in mein Leben eingebaut habe. Mhm. Das heißt also, was ich eigentlich zu 99% nicht mehr mache, ist, wenn ich interagiere mit anderen Menschen, glauben, was mein Kopf dazu zu sagen hat. Mhm. Na? Weil der hat ja gar keine Ahnung. Was kann irgendein Gedanke wissen über Mensch zu sein? Menschsein passiert jenseits von Form und Menschsein ist demnach nicht gedanklich erfassbar. Wenn ich also mit jemand anderem zusammen bin und mein Kopf sagt mir irgendwas, dann ist das immer falsch. Das kann nie richtig sein, weil es nur Gedanken sind, die ich auf etwas Lebendiges auffropfe. Und wenn ich diese Gedanken, die etwas Lebendiges, was mir gegenübersteht, in meinem Kopf zu ernst nehme, dann sehe ich nicht mehr den Mensch auf der anderen Seite und in der Essenz Gott, mich selbst, sondern dann sehe ich auf der anderen Seite eben den Gary, den Roland, den anderen. Und das ist eigentlich das, trotzdem Freude zu haben, mit dem anderen zu sein. Das ist das, was im Alltag halt einfach so wichtig ist. Vielleicht kann man dann noch wieder zurückgehen und sagen, okay, ich glaube nicht alles, was bewertend ist. Mhm. Ne? Also natürlich ist für mich schön, dass ihr zwei da sitzt und wir zu dritt hier sitzen können, obwohl Gott sich gerade selber trifft, in drei verschiedenen Kostümen verkleidet. Aber es ist dennoch schön, dass wir uns zu dritt treffen und dass du andere Eigenschaften hast als der Gary oder als ich. Das ist das, das ist das Spiel. Aber dieses Spiel darf niemals, bei diesem Spiel dürfen wir niemals vergessen, dass sobald ich glaube, ich hätte dir irgendwas zu sagen, ich es verloren habe, das Spiel. Dass ich dann ernst werde. Und das ist, glaube ich, das, worum es wirklich geht. Auch zu erkennen, das sage ich an meinen Wochenenden immer, your karma is not my business. Ja? Was auch immer ihr treibt, treibt es. Aber das ist nicht mein Problem. Wenn ich anfange, euch zu sagen, wie ihr es besser machen könnt, habe ich schon verloren, weil ich es nicht besser weiß. Und wenn ich glaube, ich weiß es besser, dann mache ich mich zu einem anderen, als ihr seid. Und mich geht einfach nicht an, was ihr so treibt oder was jemand anders macht. So. Das ist natürlich bei Schnittmengen wie ein Kind zu haben noch herausfordernder. Oder bei einem Alzheimer Vater, Mutter ist es noch mal schwieriger. Also mein Freund Olaf, der hat seine Mutter und die wird langsam ein wenig dement. Und es ist einfach wichtig, dass er weiß, dass er ihr immer mit Liebe begegnet, aber dass sie nun mal Führung braucht an der einen oder anderen Stelle. Ebenso wie meine Kinder. Mhm. Meine Kinder brauchen Führung, aber die brauchen keinen Führer. Und die brauchen niemanden, der sie verändert, so wie sie sind. Weil das ist der Fehler, den meine Eltern mit mir gemacht haben. Und den viele Eltern nun mal machen, weil wir alle so sind und alle so aufgewachsen sind. Aber die Kinder, und das ist auch das, was ich beobachte bei anderen Eltern im Übrigen, also da ist Hoffnung, ja. Das sind Leute, die selber total unbewusst sind, aber irgendwie entdecke ich, dass ganz viel mehr Liebe, also zumindest in den Kindern und Familien, die ich sehe, dass viel mehr Liebe da ist, als ich das selber erfahren habe. Also wenn ich sehe, wie die Freunde und Freundinnen meiner Kinder irgendwie, was die sich erlauben dürfen, ob schon die Eltern nicht bewusst sind und wissen, dass sie ein Spiel eingehen, wenn sie sich in Gedanken verlieren und demnach ihre Kinder falsch behandeln, also belittling, also ne, klein halten und nicht ernst nehmen, dass sowas eigentlich nicht passiert. Also ne, es nimmt mehr zu, dass Kinder wahrgenommen werden, dass Kinder ernst genommen werden und als Teil unserer Gesellschaft gesehen werden. Und es tut unserer Gesellschaft im Augenblick auch ganz gut, dass so viele junge Menschen nachkommen, ne, dass die ganzen Alten, ich meine, du musst ja überlegen, in unser Land regieren ja immer noch, speziell unseres jetzt, regieren ja immer noch die ganzen Kids, ne, die ganzen Menschen, die jetzt erwachsen sind, alt sind, die seinerzeit in der Hitlerjugend groß geworden sind oder im Bund Deutscher Mädel. So, ne, und die haben ja mal gar kein Menschsein erlebt. Ne, da war die Gemeinschaft alles und da war das Pflichtbewusstsein alles. Ne? Was sollen wir erwarten von Menschen, die uns jetzt führen, anders als dass die von uns Pflichtbewusstsein haben wollen?
Ja, und selbst wenn es die Kinder der Leute sind, also ich meine, das setzt sich ja noch eine ganze Weile weiter fort und selbst wir als Enkel von Menschen, die im Krieg, oder selbst mein Vater war kleines Kind im Krieg und das setzt sich natürlich noch fort. Da haben wir sicherlich auch als Land noch eine besondere Aufgabe oder als Bewohner dieses Landes noch einen bestimmten Aspekt des Karmas, wie auch immer man das nennen will, damit zu arbeiten. Ne?
Ja, ich will damit eigentlich gar nicht jetzt zwangsläufig darauf raus, dass wir Altlasten hätten oder so. Sehe ich nicht. Ja, also wenn ich mir, jedes Land hat Altlasten, guckt euch an, was die Briten gemacht haben, Kolonialisierung, Opiumkriege, guckt euch an, was die Juden gerade mit den Palästinensern machen, was die Amis im Nahen Osten gerade veranstalten, was die mit den Indianern gemacht, also und so weiter. Ne? Das einzige Problem ist nur, dass uns ständig aufs Brot geschmiert wird. Was halt auch daran liegt, dass sämtliche Besatzungsmächte unsere Geschichtsschreibung übernommen haben. Also wir wissen ja heute gar nicht mehr, was wirklich passiert ist.
Klar, wir wissen aber natürlich, dass wir, oder nicht wir ist das falsche Wort, aber Deutschland hat nun mal eine Menge Scheiße gebaut und ich glaube, geht ja auch gar nicht darum zu sagen, wer war jetzt schlimmer oder wer nicht. Du hast recht, jedes Land hat Altlasten und jedes Land müsste sich in irgendeiner Form damit beschäftigen.
Auflösen. Ich meine, es kommt ja immer drauf an. Ich meine, bei uns, das ist ja wieder dieses Ding. Bei uns, wir werden so erzogen, Wir waren, also als Deutsche, als Nation, wir waren böse, böse, böse. So, in Amerika, da wird's, da, oh, das waren Siedler, die haben, da wird das alles positiv, da wird das alles positiv hingestellt. Ne? Und als ich meine, deswegen sind die Amerikaner so, wie sie sind. So dieses Patriotische, das können wir uns ja gar nicht vorstellen.
Ich glaube, warte mal, mit dem Patriotischen, das ist bei uns, haben sie uns ausgetrieben. Ne? Also hier darf ja keiner mehr eine Gruppe ab 3 Personen, ist ja schon gefährlich, so ungefähr.
Ja, ja.
Ne? Also das ist, ne?
Ja, Patriotismus hat so einen merkwürdigen Geschmack.
Naja, so, ne? Ist ja auch eigentlich eine absurde Sache. Also gerade wenn wir von Einheit ausgehen, Länder sind ja ein schönes Beispiel für eine sehr künstliche Trennung. Ich meine, gerade wenn man sich die Grenzziehungen anguckt, gerade von den Ländern, die heute so viele Probleme bereiten, die viele Probleme sind ja dadurch entstanden, weil irgendwelche anderen Menschen, sag ich mal Briten zum Beispiel, wild irgendwelche Grenzen gezogen haben durch Völker, die einfach früher mal eins waren oder die jetzt plötzlich zusammen sind. Also ich glaube, ich meine, in der letzten Konsequenz, über die wir ja eigentlich heute reden, ist das ja alles irrelevant. Aber,
nee, natürlich.
Ne, aber es ist ja schon so, dass die letzte Konsequenz gerade im Moment für viele Leute noch nicht so sichtbar ist. Und da hilfst du ja zum Beispiel mit deinen Wochenenden, das mehr Leuten aufzuzeigen. Es geht ja eigentlich im Endeffekt immer um diesen einen Moment, das immer einmal zu kapieren wenigstens und dann, ne, wie heißt es immer, vor der Erleuchtung Holz hacken und Wasser tragen und nach der Erleuchtung Holz hacken und Wasser tragen, so ein bisschen. Im Sinne von, du hast es mal gesehen und was mache ich jetzt damit? Ja, ja. Das ist ja eigentlich die aller, wo wir ja eigentlich heute drüber sprechen. Was mache ich jetzt mit dieser Erkenntnis?
Ich wollte auch nicht abschweifen, wenn ich sage, unser Land wird immer noch von, ne, und so regiert. Aber das ist ja auch wieder der Punkt, ne? Wie begegne ich zum Beispiel, das ist schöne Beispiele. Ich war ja früher kein Fan von Polizei, das kommt ja zwangsläufig mit Drogenkonsum auch mit sich.
Echt?
Und hier an der Grenze und so, man ist ja auch schon angehalten worden und man kommt ja in dieses typische Spiel von der Polizist, spielt Polizist und ich spiele Täter, so. Und ich hab ja wirklich nicht gesehen, dass da ein Mensch hintersteht, wie auch, ne? In meiner Erziehung, meiner Sichtweise vorher war das halt nicht so. Und ich bin auch regelmäßig geblitzt worden und angehalten worden und Spielchen und so. Und ich glaube, vor 3 Jahren war es das letzte Mal, dass ich angehalten wurde von der Polizei. Und dann hatte ich einen Augenblick, also ich wusste irgendwie an dem Morgen die ganze Zeit, ich werde gleich angehalten, ich habe wieder, ne, und dann habe ich aufgepasst, habe geguckt, dass ich habe meine Frau zur Arbeit gefahren, dass ich keine Blitze und, ne, bin langsam und ordentlich gefahren, so, und an irgendeiner Stelle weiß ich noch genau, wie mein Kopf mir sagte, ja, wenn du dich jetzt beeilt, kannst du noch in Aldi, bevor die Kinder und so weiter, ne, so, und dann habe ich Gas gegeben und habe überholt, aber Überholverbot. Und dann standen sie ein paar Meter weiter unten, Kelle raus, ne, musste ich mir anhalten. Und dann habe ich aber, da musste ich so lachen, verstehst du? Weil ich ja vorher wusste, ich werde heute angehalten.
Ja.
Und dann musste ich so lachen und dann habe ich mich gefreut, dass der Polizist mit mir gespielt hat. Dass ich spielen durfte und dass er mit mir Zeit verbracht hat einfach. Und das hat er halt gemerkt so. Und das war total witzig, weil ich halt gelächelt habe, zutiefst zufrieden und auch ihm, ne, gesagt, natürlich haben sie recht, was scheiße, ne? Aber ich kann jetzt auch eine Ausrede anbringen, aber es bringt ja alles nichts, ich hätte ja trotzdem nicht überholen dürfen. Und so, und dann, ne, und dann am Ende kam mein Ego und sagt so, pass auf, jetzt hast du alles richtig gemacht, Olli, dann frag doch mal, vielleicht kann er ja die Nummer jetzt hier erlassen, so, ne. Und sag ich so, ja, wie sieht's denn aus? Können Sie ja nicht noch ein Auge zudrücken oder so? Sagt er, ja, nee, also, das ist schon offiziell und Kollege sitzt vorne und so, dann muss er also durchziehen und so, das, ich sag mal, ja, das ist wahrscheinlich ein Punkt und so, ne, und 80 € oder was, ne. Ich sag so, ja, nee, ist okay, hab ich dann auch verstanden, ne. Ich habe dann auch wirklich, ich habe lange gebraucht, bis ich dann loslassen konnte von dem Gedanken, dass da irgendwas nicht funktioniert hat richtig so. Ne? Ja, und 4 Tage später habe ich dann in der Post einen Brief gehabt, handgeschriebene Quittung. Da gab es früher diese Quittungen, Verwarnungsquittungen. So, ne? Die können ja handschriftlich so eine Quittung machen, ne? Verwarnung, wenn sie der Ansicht sind, sie müssen es nicht weitergeben. 30 €, ne? Okay. Verwarnungsblättchen, unterschrieben von ihm. Dann habe ich auf der Polizeiwache angerufen und habe mich persönlich bedankt bei ihm. Mhm. Und es war total süß, weil ich habe ihn am Telefon und er war natürlich total überrascht. Er ruft mich da an, ne? Und ich sagte, ja, ich bin der hier vor ein paar Tagen und so. Und sagte, ah ja. Und dann sag ich so, ich wollte mich von Herzen tief bedanken, dass Sie das gemacht haben und Ihr Herz geöffnet haben und da einfach mir nur eine Verwarnung gegeben haben. Möchte ich Ihnen einfach verdanken und ein schönes Wochenende wünschen. Sagt er. Und dann merkst du so, wie er so... wie es ankam im Herzen und dann 3-4 Sekunden der Kopf eingeschaltet und gesagt so, ja, wir können sowas machen. Von ja, wegen, ja, ja. Ne, es ist ihm, ist in seinem Bereich als Polizist in seinen Möglichkeiten so, ne? Aber der kurze Moment davor hast du gemerkt, ne, da ist was gegangen so. Und das ist es halt, ne? Das, es gibt keine Polizisten. Das, es gibt nur Gott und der verkleidet sich als Polizist. Der verkleidet sich erstmal als Mensch und dann verkleidet sich dieser Mensch als Polizist und dann kommt er und dann stehst du da und dann kannst du aus dem Polizisten jetzt einen Polizisten machen, ein Objekt, ne? Das Arschloch, der Bulle, genau. Weiß ich nicht. Oder aber sagen, hallo Mensch, lass uns spielen. Und dann ist auch völlig egal, weißt du, was bei hinten rauskommt, weil es, ne, es ist natürlich ultimativ. Also wenn jemand selber Polizei Probleme hat, für sich persönlich so, ne, kann man beim nächsten Mal drüber nach, oder die Steuer, ja, die Leute von der Steuer. Jetzt sind wir nur Menschen, oh ja, die da sitzen und so, und, ne, dennoch kann man sich da so leicht drüber aufregen, aber so Sachen mache ich gar nicht mehr. Und eine andere Geschichte mit Polizei ist hier, wir haben so einen Dorfpolizisten, der Herr Schmidt, und ich habe letztes Jahr für die Kinder, geholfen, Fahrradprüfung zu machen für die Klasse von meinem Sohn, von meiner Tochter. Ich mache das dieses Jahr wieder und da war ein Polizist, also erstmal der Dorfpolizist und noch so ein anderer Polizist, der das irgendwie so verkehrsmäßig da regelt für die Kinder, der sich halt dafür engagiert hier von Würselen. So, und dann war der da und der war halt so ein harter Bursche, weil es hat die Kinder hat denen Angst gemacht und so, ne? Und die du hast gemerkt, den Eltern passt es nicht, die dann dabei saßen. Die hätten gerne mal was gesagt. So. Und ich bin dann der Typ, der einfach sagt, so, hör mal, findest du das denn richtig, den Kindern Angst zu machen? Und so kann man halt nicht versuchen, so ein bisschen mehr spielerisch zu machen. Und also hinterher, ne? Und dann sagt er so, ja, aber die brauchen das so, ne? Und dann hast du gemerkt, beim nächsten Mal hat er seinen Kurs geändert. Der hat danach, der hat drüber nachgedacht, so. Ne? Und dann habe ich den jetzt wieder gesehen, sagt er, na, wie geht es dir, wie ist es denn und so, ne, also du, ja, zu mir, ne, und Olli, ne, sagt der ja, Olli zu mir, ich habe ja dem nie mein Du angeboten oder Olli oder irgendwas, ne, aber das ist so verrückt und auch unser Dorfpolizist fährt im letzten Jahr dann irgendwie an mir vorbei mit dem Auto, winkt und sagt, na Olli, wie ist es? Ne?
Und aber ist interessant,
und wenn du das vorstellst, weißt du, vor ein paar Jahren, ich als böser Kiffer, weißt du, ne, und, ne,
aber es ist interessant, weil das Siezen ist ja auch auf einer ganz subtilen Ebene eine Trennung. Und da hat er sofort irgendwie auf seiner Herzensebene gar nicht drüber nachgedacht, sondern hat einfach gesehen, auch das ist Olli und da ist ja eine Verbindung da. Ne? Und ich finde, was du beschreibst, ist sehr schön, weil das ist ja genau, ich sag mal, dieses Love-in-Action-Prinzip. Ja, ne? Also, weil, ich sag mal, es ist ja schön, wenn wir auf irgendeinem Workshop oder an irgendeinem Wochenende, sei es mit unserem Meister oder unserem Pilz, irgendwie alle high sind und uns irgendwie in den Arm nehmen und sagen, wir lieben uns. Wenn wir dann aber am Montagmorgen irgendwie dann dem nächsten Typen sagen, du Arschloch, lass mich in Ruhe, dann war das alles, ehrlich gesagt, für den Arsch. Und ich denke auch, das ist einfach so der Punkt, zu gucken, wie kann ich das am Leben halten? Und ich denke, was der Ramdas Guru sagt, erinnere dich, remember God. Das ist ja eigentlich die Essenz, weil da steckt ja auch das Schöne drin. Erinnern heißt ja immer, ich weiß es schon. Es ist ja nicht, lern etwas Neues, was du vorher nicht wusstest, sondern erinnere dich dran. Du weißt genau, was Sache ist und vergiss es einfach nicht. Weil das ist die Gefahr, die ich schon sehe, dass selbst bei so einer unfassbar intensiven Erfahrung trotzdem das Ego ganz schnell irgendwelche Tricks auf Lager hat. Ich bin auch deiner Meinung, das Ego ist keine Entität. Man benutzt immer diese Worte, das Ego hat Tricks auf Lager. Und ich glaube, das Satan, das Trennende, das ist ja auch, das ist ja in der Sprache auch, man muss ja auch immer überlegen, ich sag mal, sei es Bibel oder Koran oder was, das sind ja alles ganz alte Schriften für auch, sagen wir mal, Völker, die jetzt nicht so unbedingt gebildet waren. Da hat man solche Bilder auch gebraucht vielleicht, ne? Aber natürlich ist Satan kein Typ oder so, sondern, und das Ego ist auch nicht, hat auch keine eigene Identität, aber es hat eine eigene Programmierung oder wie auch immer man das nennen will. Ne?
Programmierung finde ich eigentlich am besten.
Ne? Und ich glaube, wenn ich bewusst werde, immer wieder zu sehen, weil das kommt natürlich, im Laufe der Zeit wird es weniger, aber es kommt immer mal wieder, dass man plötzlich reinfällt und wenn man dann in diesem Bewusstsein ist, dass man sich erinnert, ah halt, Moment, das bin ja jetzt gar nicht ich, das ist ja jetzt irgendwie, du hast es immer so schön gesagt, Little Olli oder der kleine Olli, der kleine Roland oder so ist jetzt gerade wieder dran und findet sich entweder ganz toll oder ganz schlecht oder was auch immer. Beides ist ja dasselbe Prinzip. Aber sich zu erinnern und Erinnerungen und das ist immer wieder, und ich glaube, so ein intensives Erlebnis kann helfen, weil an das erinnere ich mich. Das ist ja wie mit Dingen im Leben.
Ja. Ja, das ist, darum geht es auch, dass ich dieses Erlebnis immer wieder in Erinnerung halte, wenn, ne, wenn ich interagiere mit anderen Menschen. Und was ist, wo ich ganz viel dran gearbeitet habe die letzten 5 Jahre, ist halt rauszufinden, oder nicht rauszufinden, sondern was ich gelernt habe, was ich im Alltag gelernt habe, ist, wann es okay ist zu sagen, so, hey, ne, der Olli funktioniert so und wenn der Sicherheiten braucht, dann raucht er sich halt eine Zigarette. Ne? Dass das okay sein darf auch, ne? Dass diese Bestrafung einfach ein bisschen mal rausgenommen wird, sich selbst immer zu bestrafen, ne? Dass ich halt durch die Wochenenden, durch die Arbeit da sehe ich auch, was ich in der Lage bin zu tun. Ne? Ich habe mir selbst nie wirklich Anerkennung gezeigt. So. Und es ist eigentlich immer so gewesen, dass ich mich noch immer, im Endeffekt, wenn ich depressiv bin, kommt noch immer der gleiche Mist hoch und dann immer die gleiche Programmierung hoch, wie ich sie schon als Kind hatte. Ich bin nichts wert, ich habe keine Fähigkeiten, ne? ich wäre tot besser dran. Ne? Das sind also Gedanken, die ich habe. Und die kommen auch immer noch, die werden weniger, die halten nicht mehr so lange an, diese Phasen, aber sie kommen immer noch und es ist der Unterschied ist, also ne, allen Zuhörern, wenn ihr glaubt, ne, ich bin irgendwie weiter als ihr, das ist nicht ganz richtig so, ne? Oder wenn, dass man weiter ist, wenn man es herausgefunden hat. Das stimmt so nicht. Es geht wirklich nur darum, zurückzuschauen, statt immer nur in die Zukunft, wie man sich verbessern möchte, sondern einfach zurückzuschauen, zu sehen, wie sehr man sich schon verbessert hat oder wie sich schon verändert hat. Gar nicht das Wort verbessern mit reinnehmen, sondern nur die Veränderung zu sehen, die Evolution, die eigene Evolution zu sehen, wie ich groß geworden bin, wie ich mich entwickelt habe, wie ich die letzten paar Jahre vorangekommen bin und wie sich Dinge verändern. Und sich halt auch weniger Schuld zu schieben. Fehler sind dafür da, die werden vom Leben eingerichtet, damit wir sie in erster Linie mal erkennen können und in zweiter Linie mal beim nächsten Mal vielleicht vermeiden können. Aber grundsätzlich gibt es keine Fehler. Fehler sind etwas, auch was nicht negativ behaftet sein sollte. Denn, ja. Denn es ist was Schönes, was wofür man dankbar sein sollte. Genauso wie man halt für Menschen dankbar sein sollte, die einem auf den Sack gehen. Ne, wenn man jemanden hat, der einem wirklich total penetriert und wo man merkt, da werden alle möglichen Register in einem selbst gedrückt, dann heißt das nicht, dass man sein Leben lang mit dem zusammen sein muss, in Form eines Partners oder sonst wie, oder immer mit dem die gleichen Spiele spielen muss. Aber das heißt auf jeden Fall, dass man auch mal vielleicht erkennen soll, wie dankbar man sein kann, dass der einem die Knöpfe drückt. Weil sonst wird man die ja gar nicht adressieren. Wenn man die ganze Zeit durch die Gegend läuft und eben jene Knöpfe nicht gedrückt werden, dann merkt man ja gar nicht, wo man noch was zum Verbessern, in Anführungsstrichen, zum Lernen hat. Und das ist, ich meine, es geht ja auch einfach darum, alte Sachen loszulassen. Es ist ja ein einziges Loslassenspiel, was wir hier betreiben. Ne? Mhm. Sagt Buddha ja schon, das ist alles Verhaftung. Und wenn man die loslässt, dann macht man sich wieder frei, dann hat man wieder mehr Licht in einem selber. Und diese ganzen alten Sachen, die wird man einfach nur am einfachsten los, wenn man sie wieder und wieder durchkaut.
Aber wenn man sie auch immer wieder sieht.
Ja, ja, und wenn sie, ne, und wenn, und das ist auch der Unterschied zwischen dem alten Olli und dem neuen Olli oder dem Kombinat Olli, also kleiner Olli, großer Olli, dass ich einfach viel mehr sehe, was ist ein Geschenk und überhaupt alles als Geschenk erstmal sehe und einfach versuche zu erkennen, was ist hinter dem ganzen Kram, was mir gerade widerfährt. Ne? Also wenn mir gerade ein Reifen platzt, ist gut, ist nur ein Beispiel, natürlich, passiert mir selten, aber ne, wenn ein Reifen platzt, was heißt es jetzt? Muss ich jetzt gerade vielleicht einfach mal den Stecker rausziehen und mich nicht von einem Termin zum nächsten hetzen? Ne? Mhm. Ist das die Message dahinter? Ne? Oder, ne? Und halt auch, ich habe ja erzählt, dass ich eben Kurt Cobain-Doku gesehen habe, ne?
Ja.
Und der Kurt, der hatte halt ganz Magenschmerzen, die man nicht rausfinden konnte, woher die kommen, ne? Ich habe sowas auch, ja? Also jeder hat vielleicht andere Sachen, aber Magen ist was häufig vorkommt, ne? Woraus sich Geschwüre entwickeln, Krebs, sowas. Ich habe, glaube ich, noch keine Geschwüre und auch, glaube ich, noch keinen Krebs, aber ich habe immer mit dem Magen zu tun, wenn es mir nicht gut geht. Also wenn mein Körper und mein Geist im Ungleichgewicht sind. Und ich weiß halt auch, dass ich für mich halt Methoden habe, mir selbst zu helfen dann, mich selbst zu medikamentieren. Und es ist im gewissen Rahmen natürlich in Ordnung. Dass er Kurt irgendwo die Kontrolle verloren hat, weil er nur noch Heroin gespritzt hat, das hat er ja selber gemerkt, auch mit dem, was er geschrieben hat, dass er da overboard gegangen ist. Aber er hat natürlich auch eine ganz andere Situation gehabt und dem ist eben nicht der Moment geschenkt worden, einfach bewusster das Ganze zu betrachten. Ich glaube, bei mir ist es auch so, dass das immer in der Waage war, weil ich die Kinder halt auch hatte. Ich glaube, wenn ich mit 20, mit 23 meine Frau nicht kennengelernt hätte, dann wäre ich heute sicherlich nicht mehr hier. Mhm. Und das meine ich wörtlich, wäre nicht mehr hier. Und das ist, von daher ist mir es schon durch die Kinder geschenkt worden. Er hatte zwar auch ein Kind, aber es war bei ihm nochmal eine andere Situation. Aber ich will auch gar kein, ne? Ich will nur sagen, es ist immer so eine Verletzlichkeit da in uns selber so. Und jeder hat die, eine Verletzlichkeit. Und es ist in Ordnung, wenn die Methoden, die man bisher genutzt hat, ja, wenn die noch immer kommen, wenn man noch immer diesen alten Methoden hinterher rennt. Das heißt nicht, dass man die immer noch weitermachen muss sein Leben lang. Und das ist ja auch immer die Angst, die dann gedanklich dahinter hängt. Muss ich jetzt mein Leben lang rauchen, ja. Fingernägel kauen, weißt du, andere Leute zur Sau machen, ängstlich sein, weiß auch immer, was das Vehikel ist, damit ich mich besser fühle. Nein, muss man nicht. Aber es ist okay, wenn man es tut. Denn es ist ja in uns und es ist ja ein Teil und es kommt ja aus mir selbst heraus. Ne? Wie weit bin ich von Gott entfernt, wenn ich das, was aus mir selber rauskommt, nicht akzeptieren kann? Denn Gott, die Liebe, ist ja das Allumfassende. Und wenn in mir drin irgendeiner so einen Mist verzapft, dann ist das aber ja eine Kreation von mir selbst. Ja. Das hat ja keiner von außen in mich reingesetzt. Das ist zwar Zeug, was ich von außen kopiert habe, aber ich habe es ja kopiert als kleiner Mensch. Und es kommt ja zurück, weil es eine alte, abgespeicherte Information in mir ist.
Ich finde das immer insofern ganz schön zu sehen, einfach, dass unterschiedliche Menschen auf die gleiche Situation unterschiedlich reagieren. Da ist es ja sehr evident. Ne? Du siehst ja, der eine, der geht raus, oh, ist das kalt heute? Und sagt, das ist doch angenehm heute. Ich meine, das ist ein ganz einfaches Beispiel. Ja, aber das ist ja in jedem Moment im Leben ist es ja so. Und da ist ja eigentlich schon der Beweis, dass es keine objektive Wahrheit ist, dass es kalt ist oder warm ist, sondern es ist eine individuelle Sache. Und die ändert sich im Leben. Genau. Ich meine, so simple Sachen wie als kleines Kind fand ich Spargel furchtbar. Heute kann ich Spargel gerne essen. Ja. Also ich meine, ist Spargel jetzt lecker oder nicht?
Nee, du hast dich umprogrammiert. Du hast eine Erfahrung wiederholt, ne? Und hast durch die Wiederholung der Erfahrung, vielleicht wahrscheinlich mehr als einmal essen, durch die Wiederholung der Erfahrung hast du dich umprogrammiert. So. Und das kann man mit allen Erfahrungen machen, künstlich, ne? Deswegen Psyche greift da an, ne? Du wirst in den Tiefschlaf versetzt, dann wird umprogrammiert, du kommst als neuer Mensch hinten raus, glaube ich nicht. Ja, ich denke, dass diese tiefen Verhaftungen, Spargelessen ist ja nur so ein kleiner Kratzer auf der Scheibe, aber ne, um die Scheibe einzuschlagen, ne, bedarf es schon etwas mehr, als sich hinzulegen und einmal tief zu gehen und einen Rekorder nochmal zu pressen. Statt immer nur Play. Also ich bin schon der Ansicht, dass das Leben selbst der Trip ist, der uns im Endeffekt lehrt. Ja. Und je bewusster wir diesen Trip durchlaufen, ne, desto schneller ist, glaube ich, ist der Prozess, glaube ich. Das ist der Unterschied. Richtig. Also das Leben selber hat ja schon Kniffe und Knuffe um einen, ne, da stirbt ein Angehöriger, ein Kind wird misshandelt, ein Kind stirbt, solche Sachen sind ja immer so einschneidende Erlebnisse. Oder kriegt jemand Krebs oder man selbst kriegt Krebs. Das sind ja immer so ganz extreme Momente, wo das Leben sagt, halt, es reicht. Ja. Ne? Mhm. Jetzt hör mal auf, dir ständig dich selbst zu verneinen. Ne? Weil im Endeffekt ist ja ich meine, ich verstehe auch nicht, wie man sich das nicht bildlich vorstellen oder wieso das nicht jeder weiß. Wenn man ängstlich ist, wenn man wütend ist oder sonst wie und man ist dagegen, dann ist man doch gegen sich selbst. Das ist doch so offensichtlich eigentlich, dass wir kontinuierlich nur gegen uns selbst sind, wenn wir nicht akzeptieren, wie wir sind. Das müsste ja jeder begreifen, aber das tut keiner.
Nee, das ist faszinierend. Ne? Und genauso, dass ja alle denken, die große Wahrheit ist auch so komplex und kompliziert. Aber was du gerade sagst, das Leben ist der Trip, das ist ja eigentlich das, wo ich persönlich glaube, wo man irgendwann hinkommt. Also auch gerade jetzt im Zusammenhang mit Psychedelika gibt es ja auch viel eben die Leute, die das, weiß ich nicht, einmal die Woche, einmal im Monat und die das zu ihrem Lebensstil gemacht haben. Und ich will jetzt das auch nicht beurteilen, aber die stellen natürlich schon in Frage, ist da nicht auch ein gewisser Fluchtmechanismus
drin? Ja,
ne? Und ist es nicht so, dass wir, eigentlich die wirklich tiefe Erfahrung dich zu dem Bewusstsein bringt, hier und jetzt ist sowieso der einzige Moment, ja. Hier und jetzt ist das Göttliche manifestiert, hier und jetzt ist die Liebe, ist das Leben und ist der Trip und das ist es jetzt. Und wenn ich das einmal irgendwann erfahren habe, wie oft muss ich das noch erfahren? Also, wie war das noch? Alan Watts, ja, you get the message, hang up the phone oder
das,
so. Ne?
Das ist was mir auch sehr viel transportiert wird. Also, ich habe ja grundsätzlich über die letzten 20, also über 20 Jahre bin ich Pilzen verbunden und ich habe vielleicht 20 Mal Pilze genommen. Also, ich bin ja sowieso ein Außenseiter, was dieses Thema angeht. Ich wiederhole das nicht ständig. Aber ich erlebe das natürlich, dass viele kommen und das hängt halt auch daran, das ist, ich nenne das dann wieder ein anderes Ego, ein entheogenes Ego oder ein Ayahuasca-Ego meinetwegen. Das ist so, die Leute sind auf der Suche nach Heilung. Mhm. Deswegen müssen die das ständig wiederholen, weil die glauben ja, je mehr Heilung sie bekommen, desto mehr kommen sie ans Ziel. Ne? Also es ist das Ego, was...
Und das ist auch nur ein Gedanke.
Nee, natürlich, das sage ich ja gerade. Ne? Es ist Ego, ne? Du bist auf einem anderen Trip gelandet, du bist auf dem Trip, das Heilung. Aber allein schon der Gedanke, Heilung, ist ja schon komplett verkehrt, weil Heilung impliziert, du bist krank und keiner ist hier krank. Ne? Wir haben ja einfach nur vergessen, was Sache ist, ne? Was wirklich Realität ist. Das haben wir vergessen und es geht nicht darum zu heilen, es geht darum, sich zu erinnern, dass die Heilung dann von selber passiert, sobald wir mal anfangen, nicht alles zu glauben, was der Kopf einem erzählt. Das ist das, was sowieso, aber das kommt hinten dran. Es geht nicht darum, ich nehme die Substanz, bin geheilt, komme geheilt raus, 2 Wochen später muss ich wieder Heilung haben. Oder einen Monat später. Ne? Also es sind ja regelmäßige Turnen in diesen, die solche Menschen das immer wieder wiederholen. So. Ja. Und das ist halt ein riesen fettes Ego. Ich werde, schön, dass wir darüber sprechen, ich werde im Juli in London auf der Breaking Convention sprechen. Und da werde ich mich so richtig unbeliebt machen, weil ich ganz genau darüber auch sprechen werde. Ne? Dieses ganze Heilung, Entities, Mama Ayahuasca, Plant Spirits, der ganze Bullshit ist nett und schön, aber man darf nicht vergessen, dass das alles nur ein Spiel ist und dass es eigentlich darum geht, eine Message zu bekommen, die man dann im echten Leben anzuwenden hat und mit eben, ne, weil sonst, und das ist wahrscheinlich, das ist der ultimative Todesstoß für mich an dem Tag, weil sonst ist man ja doch wieder bloß ein Drogenabhängiger, ne? In dem Fall dann von Ayahuasca, DMT, / etc., ne, MDMA oder sonst irgendwas. Und das ist der Witz, verstehst du? Allein schon die Vorstellung, wie kann man DMT-Drogenabhängigkeit in Verbindung sehen? Mhm. Das gibt's, ne? Das geht, natürlich geht das. Ne? Als ich am Anfang DMT geraucht habe, habe ich das 3-4 Mal die Woche gemacht und nach 3 Monaten hat mir dann irgendwann das DMT gesagt, es reicht jetzt mal. Jetzt ist mal Schluss und dann habe ich nicht mehr. Und seitdem habe ich vielleicht eine Handvoll Mal das wiederholt. Ne? Aber da war dann mal Schluss. Und das hat mir dann witzigerweise, dass dann irgendwann die Quelle, die er selber bescheidet, reicht.
Ja.
Ne? Mhm. Wahrscheinlich merken die das dann auch irgendwann. Aber es ist wirklich faszinierend, dass man einfach, ne, wie zum Beispiel, dass man manche Dinge einfach niemals in negativen Kontext bringen könnte oder in einen, dass man das niemals in Frage stellen würde. Ne? Also das ist wirklich so, dass in dieser Community, das ist heilig. Ne? Wie kann man das in Frage stellen? Oder was ich halt aussagen will, ist, Leute, wieso importiert ihr Pflanzen aus dem Dschungel? Ne? Wohin sind wir gekommen als Menschheit, wenn wir ständig überall Sachen her importieren? Ne? Und Raubbau betreiben? Das hat uns noch nie gut getan. Warum sollte das beim Ayahuasca anders sein? Weil am Ende eine spirituelle Erfahrung bei rauskommt. Mitnichten. Ne? Pilze kannst du selber züchten. Nachhaltig, überall, bringt dasselbe Ergebnis. Was soll denn also der Quatsch, da Pflanzen aus dem Dschungel zu holen, ne? Und auf der ganzen Welt zu verschiffen, ne? Aber das sind halt so Sachen, da spricht ja keiner drüber, ne? Das wird ja unterm Tisch so gekehrt, ne?
Ich meine, ich denke, dass vieles auch, wie du schon selber sagst, die Leute dann früher oder später auch selber sehen werden, ne? Also ich glaube, je nachdem, wo ich gerade stehe im Leben, brauche ich vielleicht jetzt auch, sage ich mal, die Pilgerreise in den Dschungel, weil es aus irgendeinem Grund mir dann hilft, sag ich mal, mehr loszulassen, als wenn ich das jetzt irgendwie bei mir im Wohnzimmer mache oder solche Sachen. Also ich glaube, das hat schon vielleicht auch seinen Platz. Nur wie alles eben auch, wie du ja sagst, kann dann zu einer Art Sucht werden. Sucht muss ja nicht körperlich sein, gar nicht. Ganz im Gegenteil, die schlimmsten Süchte sind ja unsere... Die schlimmste Sucht ist die Sucht nach uns selbst, sag ich mal, oder so. Aber ich glaube, dass... Und auf der anderen Seite glaube ich natürlich schon, dass auch eine gewisse Form von Heilung... natürlich möglich ist mit diesen ganzen Substanzen. Also wir reden jetzt von Drogenabhängigkeit, Depression, Angst und so weiter. Aber das
ist klar, ne?
Ich will das nur noch mal eben sagen für die Hörer so ein bisschen.
Ja, du hast völlig recht. Natürlich regt das DMT deinen Serotoninspiegel an und du produzierst mehr Serotonin. Aber das hört irgendwann auf. Nach einem Monat ist das auch weg. Ne? Ist auch Pilze, ne? Das ist auch nach einem Monat weg. Also das ist die rein chemische Heilung. Die ist dort, aber die ist temporär bedingt. Ne? Und deswegen kommt ja auch der Gedanke, ich muss das wiederholen. Ich will auch gar nicht, ne? Ich spreche da niemanden persönlich an. Und wie du schon sagtest, und darum geht's, ne? Ist nicht mein Business, ist nicht mein Karma. Und jeder kriegt den Weg vorgezeigt, der für ihn der absolut richtige ist. Denn sonst wäre es ja anders. Das Leben hat immer den besten Plan. Wir folgen ja alle hier dem größeren, höheren Konzept von natürlichen Naturgesetzen, natürlichen Entwicklungen. Ne? Also, das ist ja auch das. Ne? Wir sind alle lebende Organismen und wir folgen Naturgesetzen. Und so wie wir uns entfalten, sieht das auf der Oberfläche vielleicht wie Dinge aus und wie Entwicklungen aus und wie Prozesse und Lernen und so, aber auf der tieferen Ebene ist das das Leben, was sich wie bei einer Blüte bei der Pflanze entfaltet in uns. Ne? Guck mal, was wir jetzt über das Jahr auch, wir haben gerade Frühling, eigentlich haben wir Sommer, stimmt. Ne? Wir gehen, was wir für eine Entwicklung machen, ne? Wir steigen auf, ne? Im Frühling aus dem Winter, entsteigen wir empor, dann sind wir im Sommer energetisch und gehen über den Herbst dann auch in den Winter langsam wieder zurück von der Energie. Das einzige Problem ist in dem Zusammenhang ja auch, da habe ich auch immer wieder, sage ich das gern, warum Depressionen auch so ein Problem sind, weil wir trotzdem glauben, wir müssen im Winter funktionieren wie im Sommer. Ne? Unsere Gesellschaft ist darauf abgesteckt, im Winter so zu funktionieren wie im Sommer. Wir beachten nicht, dass wir einen saisonalen Entwicklungsunterschied haben oder nicht, dass wir einen saisonal abhängigen Zustand haben. Ne, wir glauben immer, wir können immer gleich funktionieren. Ne?
Obwohl wir alle genau wissen, dass im Frühling die Lebensgeister erwachen.
Und
Herbst, die Herbstdepression heißt ja nicht umsonst so, oder die Winterdepression. Ja. Genau.
Ja, aber dennoch, ne, das ist gesellschaftlich wird aber sowas nicht gesprochen, ne, weil einfach in der normalen Realität, ne, in der normalen, also verstehst du, wer hört sich so einen Podcast an, kannst du schon anfangen, ne?
Weißt du? Nicht viele.
Dann ist das ja, leider, ne, aber witzigerweise wird auch das mehr. Ne? Also ich habe zum Beispiel ich wollte was sagen, aber ich sage das ganz kurz noch. Ja, entschuldige. Die Giannis, mit der habe ich mal geskypt, nachdem die bei euch war. Ich fand das ganz toll, was sie so erzählt hat. Und wollte mal rausfinden, wie viel Ego ist denn dahinter. Und habe mal mit ihr geskypt und so. Und es war echt schön. Wir haben einen schönen Abend gehabt, wo wir geskypt haben. Und sie hat halt auch gesagt, ne, sie spricht mittlerweile vor Managern. Ne? Weil halt einfach der Bedarf größer wird. Ne? Und ich denke schon, dass eine Veränderung gerade passiert. Ne? Die soll ja angeblich, gefühlt hat die ja 2012 begonnen. Ne? Das war ja dieses berühmte Ding. Und ich glaube, das ist schon, ne? Es entwickelt sich so. Mein Traum wäre auch, dass ich irgendwann vor ein paar tausend Leuten spreche und diese Dinge hier, die wir hier transportieren, allen transportieren können. Nicht um meines Willen, ne? Sondern einfach, weil man dann so viele Menschen erreichen könnte.
Ja, man hat natürlich das Gefühl, man kann damit Menschen helfen. Also ich meine, das ist ja auch der Grund, warum wir den Podcast machen.
Genau.
Ist vielleicht ein bisschen Hubris hinter oder so, aber auf der anderen Seite denke ich mir auch, okay, man will ja diese Botschaft dann auch irgendwie an die Leute bringen. Also es geht nicht um Missionierung oder sowas, sondern
nee,
es geht ja wirklich
nicht
darum, dass man irgendwas Positives erfahren hat. Genauso wie wenn jemand war, hey, ich war in, weiß ich nicht, auf Mallorca, tolle Insel, super, müsst ihr auch mal hinfahren.
Ja, genau,
so, ne? Ist ja auch nichts, hat ja nichts mit, ich bin toll, ich war auf Mallorca. Ich meine, Mallorca ist halt da habe ich ja nichts mit zu tun. Ich habe es mal zufällig zu Besuch vielleicht und kann das jetzt Leuten sagen.
Das ist ja auch die essentielle Sache eigentlich, Erfahrungsaustausch. Ne? Das ist ein Urtrieb, den wir alle haben, dass wir über unsere Erlebnisse uns austauschen wollen, was ja auch total schön ist. Und da ist das damit ist es nicht anders. Ich habe auch über die Entwicklung der letzten 5 Jahre gesehen, wie subtil und einschleichend die Rolle des Helfers ist. Ne? Diese Wochenenden, die mache ich deswegen so erfolgreich, weil ich eben nicht da sitze und mir Sorgen um die Menschen mache oder meine, ihnen helfen zu können. Weil das geht mich nichts an. Ich kann nicht glauben, ich könnte jemandem helfen. Wenn ich das glauben würde, würde ich demjenigen ja ein Problem aufdichten. Man muss ja immer an die Gegenseite denken. Das ist ja auch das, was ich meine. Wenn du glaubst, du musst Heilung haben, was glaubst du denn dann von dir selbst, dass du krank bist? Wenn ich glaube, ich helfe jemandem, was glaube ich dann vom anderen? der ist hilfebedürftig. Also mache ich ihn schon zu einer Sache oder kleiner als mich. Ja. Und das ist das auch, ne, darüber reden wir ja heute. So subtil können Gedanken sein. So klar. Klein einschleichen können die sein. Ich helfe doch nur. Ja, hör mal, ist doch was Gutes. Ja, Pustekuchen. Ne, wie viele Menschen wissen nicht, dass sich Sorge machen der schlimmste Krebs ist, den man den Leuten an den Hals wünschen kann?
Das stimmt, ja.
Ne? Wenn ich mir Sorgen um jemanden mache, dann impliziere ich als erstes, um den muss man sich Sorgen machen. Und als zweites sende ich den kontinuierlich, ne? Hoffentlich passiert dir nichts Schlimmes, hoffentlich passiert dir nichts Schlimmes, hoffentlich passiert dir nichts Schlimmes. Und dann ist doch klar, dass diese Energien angezogen werden von diesem Menschen. Oder dass ich dem die einfach energetisch schicke. Ne? Ich schicke jemanden meine Sorge. Ich behafte den mit meiner Selbstbehaftung. Ne? Ja. Ich hafte an dem Problem, dass ich mir Sorgen mache, und hafte die jemand anderem an. Mhm. Ne? Und da, das ist einfach das. Und das sieht natürlich kaum jemand, der sich Sorgen macht. Der denkt ja, er macht was Gute.
Genau. Ja, und ja. Gleichzeitig, das ist wieder das Paradox, ist Hilfe natürlich wichtig. Es gibt Leute, die brauchen Hilfe.
Ja.
Also, ne, aber das ist natürlich dann auch, was du mal anfangs sagtest, es ist ja immer dieser Balanceakt zu sehen, okay, wann ist wirklich mein wahres Selbst, Gott, was auch immer, wie wir es nennen wollen, dass der innere Gott dasjenige, was zu dir spricht, oder wann ist es dein eigenes Ego, was jetzt denkt, ich muss mich jetzt aufplustern oder klein machen oder was auch immer.
Naja, vor allen Dingen, man lernt ja auch irgendwann dieser Tanz mit dem Drama, ob es jetzt mein eigenes Drama ist oder wenn ich mal gerade kein Drama habe, dann habe ich aber jede Menge Verwandte oder Bekannte, die mir ihr Drama zur Verfügung stellen, wo ich wunderbar einsteigen kann. Ne? Und selbst das kann ja zu einer Sucht oder zu einer Gewohnheit werden. Ne? Also
ja.
Das,
ja.
Und ja. Also man braucht immer irgendwas, worüber man sich aufregen kann. Ich sehe das gerade, ich habe das glaube ich auch im letzten Podcast, als wir mit dir gesprochen haben, habe ich das gesagt, das mit meiner Mutter. Ne? Also die kann ohne Drama nicht leben. Ne? Und der habe ich zum Beispiel auch mal das Eckhart Tolle Buch gegeben. Ne? Die kann damit nichts anfangen. Das ist ja zu abstrakt oder zu, sie kann sich nicht mit diesen Gedanken, die da so, oder mit diesen Ideen, die da mal so, sie kann sich nicht dieses Dissoziieren, sich wirklich mal die Sachen von einer Perspektive anzugucken und zu sagen, ja, das ist jetzt nur meine Konditionierung, das ist jetzt nur das Drama, das ich durch meine spezielle Brille sehe. Da ist sie nicht fähig zu. Ne?
Das hör mal, entschuldige, ich will dir gar nicht ins Wort fallen, aber ich tue es gerade. Das ist mit meinen Eltern nicht anders, das ist auch klar. Die Frage ist,
und das ist eine Generationsfrage.
Und die Frage stelle ich jetzt dir, Gary.
Ja.
Wie hat sich das denn für dich verändert, der Umgang mit deiner Mutter, seitdem du an dem Wochenende warst und das tatsächlich praktisch erfahren hast?
Ja, was also das kann ich dir ganz. War. Ja, genau, das ist genau der Punkt. Also ich habe gelernt, unter anderem, dass eben in diese Dramen nicht einzusteigen.
Ja.
Das ist für mich ein großer, großer Punkt. Ich habe gelernt zu sehen, jetzt schimpft sie wieder über die oder die Person und das kommt daher und so zurückzugehen. Einfach zu sagen, ich habe auch mal eine große Diskussion mit ihr gehabt und habe gesagt, Mama, du tust mir echt leid. Du bist jeden Tag, bist du nur so negativ besetzt. Ich meine, sie ist Gastronomin, sie ist jetzt 83 Jahre alt, in den Jahren, wo sie aktiv Wirtin ist, ist sie oft reingelegt worden, oft enttäuscht worden von Leuten und das prägt.
Programmierung,
ne, das prägt. Und da kommt sie auch nicht mehr raus. Ich meine, sie ist immer dankbar für solche Gespräche dann und ich bin mir sicher, das ein oder andere Mal habe ich sie vielleicht zum Nachdenken gebracht, aber die schlittert da immer wieder selber rein. Aber das ist auch nicht wichtig. Wichtig ist, wie ich damit umgehe. Und ich habe einfach gelernt, nee, das ist jetzt dein Drama, und da steige ich jetzt nicht mehr drauf ein.
Ganz genau, ganz genau. Und vielleicht auch noch einen Schritt weiter, einfach zu sagen, so, ich mache mir auch keine Sorgen um dich, ne, dass du irgendwie, also ne, du tust mir auch nicht leid, weil, weißt du, das ist ihr Weg. Und also ich rede jetzt mal von meinem Vater und
von mir.
Weil mein Vater ist, ne, der lässt auch einfach nicht los von seinem Drama, ja. Und das spielt ja keine Rolle, was für Dramen das immer alles sind, aber es ist halt, ne, das Witzige ist aber, und das kann ich jetzt vielleicht auch noch sagen, wenn ich mit ihm zusammen bin, dann mache ich ihn aber nicht mehr zu einer Person. Also es ist wirklich so, dass ich, gerade wenn ich mit ihm zusammen bin, weil natürlich auch so eine Differenz zwischen ihm und mir vorher da war, mache ich ihn nicht mehr zu einer Person. Und dadurch blüht der halt auf, weil er mit mir sich sicher fühlt. Bei mir muss er kein Drama mehr spielen. Und das ist so schön für mich, das Geschenk, dass ich mit ihm, das ist so eine, das ist auch, das, du warst bei mir, du kennst mich, ja?
Ja,
du,
ja.
Das ist nicht gegen dich, Roland, aber du hast mit mir im Umgang eine ganz andere Sicherheit als der Roland. Das ist aber rein logisch so, weil wenn man schon mal zusammen war, ohne sich mit Gedanken zu trennen, so. Oder vielleicht habe ich das auch. Ich rede mal von mir. Ich rede mal gar nicht von dir, Roland. Ich rede mal von mir. Ich habe mit Gary eine andere Sicherheit als mit dir.
Ja, natürlich. Ja, ist doch klar.
Ja, und das ist was, weißt du, das finde ich so wertvoll, dass mir das jetzt geschenkt wird. Und das kommt ja obendrauf. Und mein Vater kann in der Zeit er selbst sein. Das ist die Batu-freie Zeit, die er da verbringen darf. Ne? Mhm. Wo er nicht der kleine Junge ist, der von seinem Vater schon klein gehalten wurde und das ganze Drama, wo er mit groß geworden ist.
Ja,
ne?
Ja.
Mhm. Und das ist total irre, wie süß der halt auch ist. Weißt du, er ist wie ein kleiner Junge, so, ne? Wenn er mit mir zusammen ist und ich halt auch. Und das ist auch so herrlich, weil das hat er sich ja sein Leben lang mit seinem großen Sohn auch gewünscht. Ne?
Ja.
Und das hat er ja nie kriegen können auf der anderen Ebene. Nie. Ne? Mhm. Und auch ich nicht, ne? Das ist ja auch das, was wünscht man sich mit seinem Vater ja ultimativ, ne? Das ist ja genau das, in Liebe zusammen sein, ne? Mhm. Bedingungslos, ohne das an Bedingungen zu knüpfen. Und das ist mit jedem und gerade mit, und das ist das Schönste eigentlich, ne? Ich sag ja auch immer, das Geschenk, was wir haben, wenn wir einen Vater, einen Bruder oder Menschen, die uns so nahe stehen haben, ist, mit denen dürfen wir alles machen, ne? Also, wenn ich mit Olaf zusammen bin, mein bester Freund, weißt du, zusammen mit zwei, drei anderen so, ja, bester Freund ist auch so ein Ding, ne, aber gut. Ich darf an dem rumknutschen, weißt du, so, da ist nichts tabu irgendwie im Umgang miteinander, nonsexuell, ne, nonsexuell, aber da ist nichts tabu. Hm. Und wenn ich neben dem sitze und ihm dann den Kopf kraule und so, dann ist der nicht irritiert oder so. Und das ist ja, das meine ich auch, ne, du weißt ja, warst ja an meinem Wochenende so, du weißt ja, so bin ich. Und so darf ich, und das ist ja auch schön, ich erlaube mir auch mit euch so zu sein, die ihr zu meinen Wochenenden kommt. Und das Verrückte ist, man kommt Freitag zusammen und viele wollen einem ja nur die Hand geben, ne? Und ich mache ja, interessiert mich ja nicht, ne? Ich nehme ja jeden sofort in den Arm.
Ja.
Und das Verrückte ist, Menschen, die am Freitag am zögerlichsten waren, die lassen am Sonntag immer los. Das ist total bekloppt, ne?
Ja.
Weil die warten halt auch nur drauf, dass sie halt nicht dürfen, ne?
Ja, ja.
Und also ich habe gerade jetzt am Wochenende waren wieder so ein paar Schnucklige dabei. Also wir sind ja immer alle schnucklig, da brauchen wir gar nicht drüber reden, ne? Also, das ist so irre. Ich habe auch das Gefühl, der Mahatschi schickt mir genau die richtigen Leute. Natürlich, weil sonst wäre es ja anders, ne? Das geht wieder zurück auf die Naturgesetze, ne? Alles folgt Naturgesetzen. Ist klar, wen ich bekomme an so einem Wochenende. Ich habe aber auch an einem Wochenende im November letzten Jahr wen da gehabt, der wollte so gar nicht mich gern haben.
Mhm.
Also es war sowas von schwierig mit uns zweien und es war auch für mich eine große Herausforderung.
Ja.
Ne? Und er war halt die Gruppe und die beiden. Da lief es dann am Ende raus, ne? Aber es ist okay. Es ist echt okay. Dient ja auch für mich zu lernen und für ihn. Und ne, mir tat es total leid natürlich auch, dass ich ihm nicht delivern konnte, was ich ihm gerne delivered hätte. Ne, was ich ihm gerne gegeben hätte. Aber was soll's so, ne? Aber ansonsten ist, ne, ich hatte jetzt, ne, aus dieser Angst heraus, weil ich das erlebt hatte im November letzten Jahres, hatte ich jetzt am Wochenende so einen Schweizer da. Und wir haben Mails geschrieben und geschriebene Worte sind ja die schlimmste Seuche, die es gibt. Ne? Ja. Es gibt ja nichts Schlimmeres als geschriebene Worte, weil die transportieren ja null. Ne? Im Prinzip, also wenn, ne, da ist ein Smiley, transportiert noch mehr als ein geschriebenes Wort. Das heißt nicht, dass Goethe und Schiller und so, dass das nicht schöne Poesie ist, aber das ist auch das Einzige, wo es für mich irgendwo einen Sinn macht. Wenn man anfängt, über Gefühle zu schreiben, hast du schon verloren. Und dann habe ich halt geschrieben mit ihm. Und dann habe ich ihm halt geschrieben, Mensch, lies doch mal, was ich geschrieben habe, weil es mir so wichtig ist, dass die Menschen an dem Wochenende halt vorbereitet sind.
Ja.
Und dann hat er geschrieben, ey, meinst du, ich bin Idiot? Ne? Zurückgeschrieben. sondern habe ich so ein Magengefühl bekommen, so, oh je, ne? Ist das wieder so einer wie der im November, ne? Mhm. So, und dann habe ich gesagt, so, wir müssen mal skypen. Und dann sagte er, ja, ich weiß nicht warum, aber gerne. Dann haben wir geskypt und wir haben im Skypen schon Spaß gehabt, weil Skypen geht ja weit über Schreiben hinaus, ne?
Ja, klar.
Skype ist gesprochene Sprache und Bild.
Ja.
Das ist ein echtes Geschenk, ne? Und da haben wir so einen Spaß gehabt, ne, in der halben Stunde. Und das war also, sie waren mir alle ganz tief am Herzen. Aber so viel Liebe, wie, oder so hingeschmolzen, wie in Abis Armen am Wochenende oder eher in Mai, das war schon himmlisch, ne? Mhm. Weil, warum, ne? Weil da vorher was war, ne? Das bedurfte einer Prüfung. Und das ist auch das, was bei meinem Vater so ist, ne? Ich habe den so dermaßen abgrundtief aus meinem Herzen gestoßen vorher, dass ich das jetzt alles wieder zurückbekomme, ne? Das kommt jetzt alles doppelt und dreifach wieder zurück.
Ich finde, da steckt auch noch so ein bisschen was drin bezüglich so, warum ist das Leben zumindest gefühlt oft so schwer? Weil ich glaube, dass wenn ich wirklich bewusst an diesen Sachen dranbleibe, die schwierig sind, sei es eine Beziehung zu einer Person oder irgendwas, was ich tun muss, werde ich irgendwann, wird sich das auflösen und in dem Moment ist die Ekstase der Auflösung so viel höher, als wenn ich vorher die Schwierigkeiten nicht gehabt hätte. Also für mich ist das immer so ein bisschen auch ein Zeichen, warum ist es manchmal so. Ja, es ist, ich habe das in anderen Zusammenhang jetzt neulich noch erzählt, mein absurdes Beispiel dafür ist immer, ich weiß nicht, welche Platte von Pink Floyd, ich habe es gerade nicht im Kopf, aber es gibt eine Pink Floyd-Platte, ich weiß, dass ich mit meiner Frau mal abends gehört habe und die ist total anstrengend. Das ist so eine Gefühl. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Titel. Und die ist total anstrengend. Am Ende kommt ein unfassbar elegisches Stück. Und du gehst da auf und es ist herrlich. Hm. Und das ist aber nur deswegen so elegisch und herrlich, weil du dich vorher durch die Platte durchgearbeitet hast. Ja, aber das finde ich eine total super Sache, weil so ist es ja im Leben auch oft. Ne? Und du beschreibst, du hast erst ganz stark rausgestoßen und jetzt plötzlich, wow, und jetzt ist es umso schöner. Also von dem her ist es für mich auch immer ein hoffnungsvolles Zeichen, Symbol für Menschen oder auch für mich selber, wenn ich durch irgendwie Schwierigkeiten gehe. Ich sage, okay, das hat seinen Grund und ich warte jetzt mal, ich gucke jetzt mal, was passiert und ich vertraue darauf, dass die Auflösung umso schöner ist. Nicht, dass ich jetzt auf diese Ekstase wiederum baue, weil dann bin ich ja auch wieder nicht präsent, sondern irgendwie in der Zukunft hoffe auf irgendwie den Moment, wo es dann geil ist, sondern nein, ich muss dann auch im Moment in dieser unangenehmen Situation 100% sein. Und das ist natürlich das, was die Sache oft schwierig macht. Klar.
Das liefert mir wieder eine Vorlage, halt auch nochmal darauf zurückzukommen, was ich wahrscheinlich auch schon gesagt habe, ne? Die Selbstliebe ist immer mit das Wichtigste auch, weil das ist was, ne, viele Menschen werden sagen, ja okay, aber wenn ich jetzt mit anderen richtig umgehe, was mache ich denn mit mir selber, ne? Und das ist halt auch was, wo ich gerade ganz viel dran lerne, weil ich tatsächlich nicht mehr so viel Spiele mit anderen spiele, ist halt gerade so die große Frage im Raum, was mache ich denn mit mir selber, ne? Weil ich habe halt immer noch Selbstmordgedanken, verstehst du? Du stehst morgens auf, also ich bin heute Morgen noch aufgestanden, habe gedacht, boah, Alter, was ist denn jetzt wieder los, ne? Und was oft hilft, ist eine gesunde Ignoranz, ne? Also, weißt du, einfach weitermachen, Brote schmieren, ne? Kinder versorgen und so, ne? Und wenn du das getan hast, bist du schon leichter, ne? Weil der Fluss wiederhergestellt ist im Gehirn, ne? Oder der Fluss in dir ist irgendwie wiederhergestellt. Aber überdies ist es natürlich dann, ne? Dann ist es okay, wenn ich einfach anfange zu lernen, so, dass, ne, wie ich eben schon sagte, dass der kleine Olli eben seine Sicherheiten braucht und dass es eben Dinge gibt, ne, wo es halt ganz wichtig ist für mich, dass ich alte Sachen noch machen darf und so. Weil ich habe mir halt unheimlich dadurch, dass ich wirklich keine Verhaltensweisen anderen Menschen gegenüber mehr annehme oder kaum noch, habe ich mir ja unheimlich viel Position weggenommen und unheimlich viel Sicherheit weggenommen. Was halt groß übrig bleibt bei mir sind halt Drogen, ist ganz klar, ne? Und es ist nicht mehr so wie früher, also es gibt bestimmte Dinge, von denen ich auch ganz getrennt habe, ne? Also Alkohol kommt mir nicht mehr in die Tüte, ne? Das geht gar nicht mehr, also da kann ich einfach nicht mehr. Aber ist halt, ne, Rauchen, ne, Koffein ist halt schon sowas, ne? Da macht dann auch noch Spaß so. Und das ist halt auch das, und deswegen sage ich, hast du mir eine Vorlage gegeben. Das ist aber auch der Spaß, weißt du, dieses sich verlieren in diesem ganzen oh, nee und und ah. Und dann wieder aufzuwachen, dieses Auf- und Abspiel, ne? Dass man fast schon denkt, bin ich jetzt manisch depressiv oder so, ne? Das ist eigentlich eine unheimlich schöne Sache. Und das ist eigentlich auch das, was was den Glanz des Lebens ausmacht. Ne? Stell dir mal vor, wie langweilig wäre das, wenn man immer durchs Leben geht und alles Shanti. Das kann ja gar nicht, das kann ja nicht sein.
So, man könnte ja sogar, wenn man jetzt philosophiert, spekulieren, ob Gott sich das einfach auch deshalb überlegt hat, im Sinne von, es macht ja viel mehr Spaß, immer wieder aufzuwachen, als immer wach zu sein.
Ja.
Also jetzt mal rein vom Spaßdenken her
gesehen. So wie ich das erlebt habe in dieser einen Nacht, ne, mit dieser extrem hohen Dosis, wo am Ende nur noch das Licht übrig war und kein Gedanke mehr, war halt der erste Gedanke, der mir wieder gekommen ist. Also der zweite war, was machen wir jetzt damit? Der erste war, Mann, was für eine gute Idee war das doch, Form zu kreieren. Ne? Was hat man, also ne, der Satz war, was haben wir da für eine geile Idee gehabt? Weil wieder, wie die Formen wieder in mir oder ich in ihnen Form angenommen haben. Die Formen haben Form angenommen, ja. Und ich zurückgekommen bin, habe ich halt realisiert, dass tatsächlich am Anfang nur eins da war. Kein Universum, nix. Ne? Da war nur ein großes Sein. Mhm. So mehr möchte ich ja jetzt an Worten nicht für verwenden. Ne? Und das konnte sich ja nie von außen betrachten. Das war ja nur eins.
Ja.
Und dieses ganze Spiel der Formen, was wir hier haben, dient nur zur, ja, das ist und Entertainment. Das ist, ne, das ist Quellen-Entertainment, ja. Die Quelle entertaint sich selbst.
Ja.
Durch das Formschaffen, durch das Zwei-Sein. Und deswegen ist das auch so schön, Yin und Yang zu haben und auf und ab und das ist auch wieder das, ne, wo sich der Kreis zum Anfang erschließt. In der Mitte stehen ist Liebe und nicht gut oder schlecht finden ist Liebe. In der Mitte stehen ist Liebe. Der Beobachter ist Liebe. Der Beobachter ist unser wahres Selbst. Und wenn es mir gerade total dreckig geht und das so überwältigend auch übereinkommt, ich meine, ne, wie kann man Selbstmordgedanken in irgendeiner Form beobachten nur, ne, die überwältigen einen irgendwie. Dennoch ist heutzutage bei mir mehr Beobachter da. Also es ist zum Beispiel überhaupt keine Frage mehr, ob ich es tue oder nicht. Ne?
Ja.
Weil ich weiß genau, dann geht der ganze Mist im nächsten Körper von vorne los. Weil ich habe ja noch eine Menge Karma abzuarbeiten hier. Das merke ich ja.
Mhm.
Ne? Ich habe ja, ich würde meine Kinder alleine lassen. Ich würde ja auch übrige Umfeld alleine lassen. Ganz zu schweigen davon, dass ich merke, ich kann was erreichen durch diese Wochenenden. Ne? Ich mache ja wirklich Arbeit für Gott mit diesen Wochenenden. Und da geht es ja nicht darum, dass mein Portemonnaie sich mehrt. Das ist ja im Gegenteil, da kommt ja kaum was bei rum. Das ist ja wirklich so, dass ich uns alle voranbringe damit. Weil natürlich sind die Leute, die von mir von einem Wochenende nach Hause gehen und ich denen als letzten Satz mitgebe, Leute, überwacht eure Beziehungen zu anderen, erinnert Gott, liebt jeden, sagt die Wahrheit. Haltet die drei Sachen im Hinterkopf und achtet auf euer Verhalten anderen Menschen gegenüber. Wenn ihr das beherzigt, dann macht ihr alles richtig. Dann braucht ihr auch nie wieder zu einem Wochenende kommen. Dann braucht ihr auch nie wieder zu irgendeinem Wochenende kommen. Das heißt natürlich nicht, das ist auch wieder wegen eben Roland, ne? Natürlich kann man nochmal Pilze nehmen.
Ja, klar.
Aber aus Spaß, ne? Man setzt sich zusammen, man nimmt eine kleine Dosis, ne? Man geht vielleicht raus oder man ist zusammen mit jemandem. Man erlebt das auch, das Zusammensein mit Pilzen. Auch die Freude an den Körpern, ne? Also Liebe machen auf Pilze, wow, ne? Sowas halt auch. Und, ne? Spielerisch damit umgehen, das ist viel, ne, dann ist ja dieser Druck des sich Heilens, der Suche ist rausgenommen. Ne? Diese spirituelle Suche ist rausgenommen, weil man weiß ja, wie es ist. Man war ja schon am Ziel. Man hat ja schon gesehen, dass es doch am Ende gar nichts übrig bleibt von all dem ganzen Spaß hier. Also bleiben wir doch im Spaß und genießen den auch. Und das ist das auch, was ich habe, wenn ich Selbstmordgedanken kriege, dass mir klar wird, jetzt genieß doch mal. Jetzt genieß doch auch mal die Depressionen, Mensch. Ne? Guck dir das doch mal an, so. Und das Coole ist ja, es endet ja alles. Ne? Das ist auch das, was ich eben sagte. Wir Menschen, witzigerweise gehen wir Menschen durchs Leben und gucken immer nur auf morgen. Ne? Wie kann ich mich verbessern? Was passiert morgen? Wann, wie kann ich wo in der Zukunft irgendwas regeln? Dann werden wir älter und wir gucken immer nur nach hinten. Warum habe ich das falsch gemacht? Warum kann ich hätte das lieber anders machen sollen und so weiter. Warum sind wir also jetzt nicht mal so clever, also wenn du mich fragst, was kann man tun, warum sind wir nicht so clever und drehen das einfach mal um und sind in dem jetzigen Leben mehr damit beschäftigt zu sehen, was wir denn schon erreicht haben, Das heißt nicht, dass wir nicht immer im Jetzt existieren, ne?
Schon klar.
Das heißt nur, dass dieses gedankliche Streben vielleicht mal mehr auf die Vergangenheit geht und mal sieht, wie wir uns entwickelt haben und wie weit wir schon gekommen sind und wie schon wir von dem Fehler letzte Woche, diese Woche gelernt haben und wie wenig wir eigentlich wirklich verloren sind in dem, dass wir uns nicht ändern. Dass wir glauben, wir ändern uns nie.
Ja.
Und dass, wenn wir alt sind, nach vorne gucken und sehen, wie viel Zeit uns noch bleibt zu leben, wie viel Freude wir noch erleben dürfen, wie schön noch der Körper ist, der uns geblieben ist und nicht der Körper, der uns genommen wurde und die Sinne, die uns genommen wurden, sondern wie schön es ist, mit dem noch hier zu sein, was wir haben. Hey, ich höre nichts mehr, scheiß drauf, ich sehe doch noch. Und das Leben so zu betrachten. Und das ist, das hilft mir immer wieder. Ne? Ich erlebe mich immer wieder, dass ich mit meiner Frau Satsang mache, ne? Wir sitzen zusammen, spirituelle Reden, ne? Und wir teilen, was übrigens was ist, was viel mehr jetzt aufkommt. Ne? Also witzigerweise, wir haben zusammen dieses Erlebnis vor 5 Jahren und trotzdem haben wir in den 5 Jahren, sind wir uns ein bisschen mehr aus dem Weg gegangen und haben dadurch weniger Ärger gehabt, anstatt uns zu konfrontieren mehr und uns auch mal hinzusetzen und zu sagen, so hier, lass uns mal Satsang machen. Ja. Ne? Und jetzt sitzen wir zusammen und dann reden wir halt auch und dann kommt immer wieder der Satz, guck doch mal, was schon alles passiert ist seitdem. Guck doch mal, was schon alles sich verändert hat seitdem. Und nicht dieses, ach, ich würde so gern aufhören zu rauchen. Ne? Guck doch mal, wie viel die jetzt nur noch rauchen. Ich habe früher Wasserpfeife auf Kick geraucht. Ich bin regelmäßig umgeklappt im Badezimmer und habe mir blutige Verletzungen geholt, weißt du, wenn es mal zu arg war. Weil ich so süchtig nach dem Kick war. Mhm. Und wenn man sich das über 14 Jahre antrainiert, dann geht das nicht in 5 Jahren mal eben alles weg. Ne? Mhm. Und dass ich nicht mehr kiffe, ist ja schon, ne, das hätte ich ja nie gedacht in 14 Jahren. So, und so ist die Entwicklung. Ne? Also jedem, der da draußen drogenabhängig ist, vergesst es, euch verbessern zu wollen. Beobachtet euren Konsum. Ne? Aha, ich rauche. Interessant. Ne? Nee, nicht mal noch, ich rauche schon wieder oder du solltest doch nicht mehr rauchen oder ne, wolltest doch aufhören, sondern aha, ich rauche. Dann genieß es, was passiert, wenn ich diesen Rauch inhaliere, ne? Und diese Dinge, oder was passiert, wenn ich ein Bier dem anderen folgen lasse, ne? Oder wenn ich einen Joint rauche und dann plötzlich sind es schon 3 gewesen. Und das ist, so kann man sich verändern und sein Verhalten und sein Verhältnis zu sich selbst verändern, indem man einfach mehr beobachtet und schaut, so was passiert. Und sich den Druck rausnimmt, es jetzt auch verändern zu wollen. Man kann eine Drogenabhängigkeit, egal welcher Art, also ob Substanz, ne, Verhaltensmuster, Wut oder irgend sowas, ne, oder Betätigung, ne, Sport, Wichsen, Fernsehen gucken, was auch immer, ne, Verzeihung, ja, für das, ne, für das Masturbieren. Aber ist ja auch, ne? Man kann das am besten loslassen, indem man erkennt, wie oft man es tut und ob man es zwangsläufig dann tun muss, wenn der Kopf sagt, mach jetzt mal.
Ja. Ja.
Das heißt also, ne, es gibt immer noch Augenblicke, wenn man unsicher ist, wo es echt schön ist, dass eine simple Zigarette einen runterbringt und man nicht da draußen dann gerade ein Streitgespräch anfängt, was viel schlimmer ist, meiner Ansicht
genau,
nach.
Genau, ich denke auch, was im Endeffekt ist ja immer auch der Knackpunkt, was bewirkt meine Handlung für meine Umwelt? Ich glaube, das ist ja auch so ein Punkt. Also ich denke, es ist schon gut zu gucken, bin ich jetzt ein Problem für meine Umwelt mit dem, was ich tue? Oder bin ich nur, in Anführungszeichen, immer alles ein Problem für mich selbst? Ich glaube, Letzteres ist dann zumindest was, okay, das kann ich mit mir selbst ausmachen, aber wenn jetzt andere darunter leiden müssen, dann ist vielleicht ein bisschen mehr Präsenz gefordert, um zu sehen. Weil dann sehe ich ja auch, also das ist schön, was du sagst, genau das ist nämlich, weil wenn ich präsent bin, sehe ich ja, was meine Handlung bewirkt, egal welche Handlung ich tue. Ja. Ob es jetzt eine Suchthandlung ist oder nicht, ich sehe, aha, meine Handlung bewirkt Leid für andere Menschen. Und wenn ich wirklich das sehe, mache ich es nicht mehr weiter, weil mein Herz dann sieht und mein Herz will nicht anderen Menschen wehtun.
Ja.
Und ich glaube, dadurch ist Präsenz wirklich ein unfassbar gutes Mittel, um zu schauen, ist das richtig oder nicht. Und wenn ich dann sehe, meine Präsenz sagt mir, nee, ist völlig okay, auch wenn es vielleicht etwas ist, was die Gesellschaft, ich meine, bestes Beispiel sind doch alle möglichen Dinge, die die Gesellschaft für schlecht empfindet, die sich ja auch immer ändern in den letzten paar tausend Jahren. Das eine, da war mal das eine schlimm und heute ist das andere schlimm und nicht mehr schlimm und so weiter. Da sehe ich doch, dass auch das nicht in Stein gemeißelt ist, sondern eher die Frage ist, okay, was ist das, macht das jetzt mit meiner Umwelt oder was macht das mit mir?
Ganz genau. Alles ist im Fluss und alles verändert sich stetig. Und wenn wir glauben, wir sind nicht Teil davon, ne, also wir sind nicht ein sich verändernder Organismus, dann haben wir schon verloren. Weil ne, wer im Strom steht, wird vom Wasser weggerauscht oder weggewaschen oder was. Ne? Das ist halt das. Und das ist halt auch dieser Fluss in mir selbst. Ne? Wenn etwas in mir aufkommt, also es ist ja ne, nochmal darauf zurück, auch für unsere Zuhörer, ja. Seid dankbar dafür, wenn es euch dreckig geht, weil nur dann habt ihr die Chance, es anzunehmen, so wie es ist. Ne? Wenn euch gut geht, dann habt ihr nicht die Chance, die Sachen, wo die Schuhe, die drücken, anzuziehen. Ne? Es ist wirklich so und es ist immer ein Geschenk, wenn was hochkommt. Es ist immer ein Geschenk, wenn jemand einem persönlich einen Knopf gedrückt hat, sag ich ja, also, ne, ich bin beleidigt, ich mache mir Sorgen, ich bin, ne, wenn jemand interagiert mit einem, ne, der Junge macht mir so viel Sorgen, ne? Ja, das ist ja schön, ne? Meine Mutter zum Beispiel macht immer nur so viel Sorgen um meine Schwestern, ne? Dann sage ich zu ihr, hör mal, möchtest du, dass es der Sarah besser geht oder schlechter? Dann sagt sie, ja, besser natürlich. Ich sage, ja, dann aber ist dir klar, dass du, solange du dir Sorgen um sie machst, sie genau so sich verhalten muss, dass du dir Sorgen machst? Und dann geht's ihr doch wie schlechter oder besser und ne und das aber das ist schön, weil ich kann ihr das heute sagen und sie fängt das heute an zu ändern und sie sieht ja auch selber dann, wo der Schuh drückt und so, ne? Und ne, das ist da wir haben immer die Chance und das ist dann im Übrigen kein sie verändern wollen, ne? Wenn ich ihr das sage, dann ist das nicht, weil ich sie anders hätte gern, sondern dann ist es wie soll ich sagen, dann spiegel ich ihr meinen Eindruck. Und dann ist sie frei. Sobald ich merke, sie sagt so, ja, aber, und sich anfängt zu verteidigen, gehe ich einen Schritt zurück und sage, ey, sorry, ne? Du hast recht, ist nicht meine Sache. Ne?
Ich glaube, das, was du sagst, dieses Spiegeln, das ist ja eigentlich auch die Art von Hilfe, die wir dann leisten können. Wenn wir das Gefühl haben, jemand braucht Hilfe, wie auch immer wir das jetzt in uns dann sehen, aber ich glaube, das reine Spiegeln und aber der anderen Person die Freiheit zu lassen, darauf zu handeln, weil das Spiegeln ist schon sinnvoll, weil ich glaube, dafür sind wir ja untereinander da. Also wir spiegeln uns jetzt gegenseitig irgendwelche Dinge jemand spiegelt mir etwas. Oh, ich merke, oh, ich bin ja doch ein ganz schön arroganter Typ oder so, wenn mir das einer spiegelt. Und dann kann ich das zumindest mal sehen, weil gerade solche Sachen wie Arroganz und Überheblichkeit, die sieht man ja oft nicht. Da brauche ich zumindest oft andere Leute zu, die mir das spiegeln, weil ich einfach selber da auf dem Auge gerne blind bin. Ist ja klar, ist ja eine sehr große egomanische Position. Ja. Und da finde ich es dann hilfreich und da bin ich auch dankbar dafür. Aber es ist halt auch so, dass sobald diese andere Person dann anfängt, mir zu sagen, was ich tun soll, dann kickt natürlich sofort mein Verteidigungsmechanismus ein. Und dafür ist für mich persönlich mein Lehrer gut, weil der macht es genauso. Und bei ihm, warum auch immer ich dieser Person jetzt diese Autorität gegeben habe, kann ich das aber auch hören. Ohne dass ich oder andersrum, ich habe eine Gegenreaktion, aber dadurch, dass ich in seiner Gegenwart präsenter bin als vielleicht jetzt im Alltag, sehe ich wiederum die Gegenreaktion und dann kann ich sie auflösen. Aha. Ich glaube, das ist sozusagen dann der Effekt, sage ich mal.
Und ich stelle mir das so vor wie bei Maharaji und Ramdas, den Spielchen, die der Maharaji immer so getrieben hat auch. Ne? Dass er halt so bestimmte Knöpfe in dir drückt und du irgendwie an die Grenzen gepusht wirst, teilweise wahrscheinlich in deinem Denken und dann irgendwie sich alles öffnet in Liebe und du mit dem Arms und sagst, danke, ne? Oder so. Und das ist auch das, was ich immer sehr schön, also ich habe ja, bevor ich angefangen habe, Erfahrungen selber zu sammeln und heute erzähle ich halt auch viel Geschichten von mir, habe ich halt ganz viel Ramdas gehört und habe halt von ihm gehört, wie er es erlebt hat, als er bewusster wurde, als es dann geschehen ist, ne? Diese berühmte Geschichte, wo er kein Geld haben durfte und jemand musste ihn mit dem Bus hochnehmen zum Ashram. Und er ist dann die 8 Meilen zu Fuß gegangen, weil er alle gehasst hat um sich rum, weil die alle die Nähe von Maharaji bekommen haben und er nicht. Und dann war er richtig gepisst so und richtig sauer, weil Maharaji hat ihm gesagt, liebe jeden und sei ehrlich. Ne? Also so kam das Teaching zu Ramdas. Und dann hat er gesagt, ja, die Wahrheit ist, ich liebe nicht jeden. Ne? Aber dann bin ich ja wenigstens ehrlich. Also, ne? Und dann hat er die gehasst und war so sauer und dann dann ist er oben angekommen und dann kam irgendwie den, der am meisten nicht haben konnte, hat ihm ein Essen reserviert, sagt so, hier, ich habe den Essen aufgehoben. Und dann schlägt er dem das Essen aus der Hand und flucht rum. Und Marachi ruft von hinten schon, Randas, Randas, is something troubling you? Und dann ist er da zusammengebrochen, ne? Weil Marachi ihn mit voller Liebe angeschaut hat. Und dann ist das ganze Drama von ihm abgefallen. Und Marachi sagt aber, ne, und hat ihn also umarmt und hat ihm die Liebe gegeben, die er vorher dachte, er nicht mehr zu bekommen, weil die anderen sie ihm wegnehmen, ne. Und dann hat er sich um sich rumgeguckt und hat alle geliebt und alles hat geglänzt und er hatte quasi einen Awakening-Moment, so wie bei uns, also, ne, das sind auch wirklich, wo alles glänzt und sowas habe ich auch nüchtern mittlerweile, wo alles glänzt, wo alles plötzlich so frisch einem vorkommt, wie als jetzt gerade geregnet oder so. Mhm. Und so einen Moment hat er dann auch und hat halt alle geliebt dann in dem Augenblick. Und dann hat Ramdas ihm nochmal, dann hat Marachi ihm nochmal wiederholt, Ramdas, ich habe dir gesagt, liebe jeden und sei ehrlich. Ne? Und durch so eine Geschichte sinkt, und das ist nicht keine, das ist eine wahre Geschichte,
ja,
ne? Dadurch sinkt es halt unheimlich tief und ne? Das ist das, was ich auch an den Wochenenden weitergebe. Ne?
Ja, für den Außenstehenden.
Liebe jeden und sei ehrlich.
Und für den Außenstehenden ist auch, wenn man sich die Geschichte so anhört, relativ schnell klar, ach ja, klar, der Einzige, der sich jetzt selbst im Weg stand oder der Liebe im Weg stand, war ein Ramdas Gedanken.
Ja.
Weil
ja.
Der Einzige, das war ja nur der Gedanke, ich hasse alle oder die oder irgendwie was auch immer, was du gerade erzählt hast.
Dann nehmen wir die
Liebe weg oder sowas. Oder es ist ja auch, auch im Zusammenhang gerade mit Lehrern, der oft sagt, der liebt mich jetzt gar nicht wie die anderen. Wer denkt das? Nur deine Gedanken.
Ja, ja.
Der Lehrer liebt dich ohne Wenn und Aber immer gleich. Aber der Einzige, der das variiert, ist dein Kopf, ne? Mhm. Also deine Gedanken. Und
das Wichtigste ist immer, und da können wir nochmal drauf zurückkommen, können wir so langsam so zusammenfassen auch.
Genau.
Das Wichtigste ist immer, dass wenn man mit Menschen zusammen ist, haben Gedanken keinen Platz. Das ist so das Gefühl, was ich immer habe.
Mhm.
Gedanken wollen immer menschlich sein, aber Gedanken sind Gedanken. Und wenn ich mit einem Mensch zusammen bin, darf ein Gedanke nie wichtiger sein als der andere Mensch.
Hm.
Und in dem Zusammenhang, egal was ich glaube, was der andere tun sollte, was er für ein Problem hat oder wie er sich verbessern könnte oder sonst wie, es geht mich nichts an. Ne? Don't fuck with other people's karma, sage ich immer. Ja?
Hm.
Ne? Also es geht mich nichts an. Es ist nicht mein Business. Ne? Wenn ich, also das ist so das, was ich... Ne? Wenn ihr mich fragt oder gefragt habt am Anfang, das ist das, was ich immer, 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 immer wieder beherzige und wo ich wirklich, ne, also da bin ich echt froh, was ich fast auch nicht mehr missachte, ne, dass mich nicht angeht, was mit den anderen ist. Ne, am ehesten natürlich mit meiner Ehefrau, ne, da ist es manchmal nicht leicht, zurückzutreten von dem.
Nee.
Aber es ist dann auch so schön, weil durch die Transparenz, die wir mittlerweile mehr schaffen in unserer Beziehung, ist es halt auch so, dass sie dann sagen kann, und was geht dich das an?
Hm.
Weißt du? Mhm. Also dann, dass sie dann, das ist so verrückt, weil sie ist den Kindern gegenüber im Kopf unterwegs, ich bin im Kopf und sag ihr, hör mal, du bist im Kopf unterwegs, und dann öffnet sie plötzlich ihr Herz und sagt, und was geht dich das an?
Mhm.
Weißt du? Und dann ist, weißt du, in dem Augenblick öffnet sich es dann für uns beide so, ne? Weil ihr ist klar, ich habe recht, und mir ist klar, sie hat recht. Und dann ist uns beiden klar, keiner hat Recht, weil Recht gibt's nicht. Und dann lachen wir uns an, ne? Also das ist so kann's sein halt, ne?
Ja.
Und also es gibt nicht Recht haben, gibt's nicht, ne? Es gibt nicht klüger sein oder also Recht kann man einfach zusammenfassen, es gibt nicht Recht haben. Recht haben gibt's nicht, keiner hat Recht. Es gibt keine Wahrheit. Es gibt keine Lösung. Es gibt keinen besseren Weg oder es gibt keinen, da gibt's alles gar nicht.
Hm.
Es, so wie es ist, in jedem Augenblick, in jedem Moment, dann wie es so ist, ist es immer perfekt. Weil sonst wäre es anders. Wenn es anders wäre, wäre es anders perfekt, aber so wie es ist, ist es perfekt. Und mit Menschen, ne, und nochmal, mit anderen Menschen kann man nie drüber nachdenken. Das geht nicht. Wenn ich der, sobald man der Ansicht verfällt, der andere, vergiss es. Da bist du schon. Und das Ding ist ja, man will ja selber eigentlich nicht das Leid haben, was man sich dann selbst produziert. Denn wenn der andere ist, muss ich sein. Und dann fängt der Mist ja erst an. Ne? Fängt das Problem ja erst an. Und ansonsten immer wieder, ne? Liebe jeden, sei ehrlich und erinnere dich an Gott. Wunderbar. Denn wenn du ehrlich bist, ne, also ich habe so viel gelogen früher, leck mich in die Hucke, also da ist schon nicht mehr normal, ne, diese kleinen Lügen auch, ne, und diese, also ich sage wirklich nur noch die Wahrheit. Die Wahrheit sagen heißt natürlich nicht, ich baller jedem die Wahrheit an den Kopf, ne. Die Wahrheit sagen heißt, ne, man kann die Wahrheit auch auslegen, ja, aber vom Herzen auslegen, ne. Aber keine falsche Auskunft mehr geben, kein falsches Wort mehr sprechen. Dann hat man nicht das Problem, dass man Geheimnisse hat. Mhm. Ja, denn Geheimnisse hat man nur mit seinen Gedanken und sich selbst. Oder seine Gedanken haben das mit sich selbst. Mhm. Das hält einen im Kopf, Geheimnisse, immer.
Ja.
Mhm. Und liebe jeden heißt wirklich, ne? Und das ist so verrückt, weißt du, ich gehe auch draußen rum, ne? Und ich habe Gedanken, die willst du echt nicht hören, ne? Und wenn ich andere Menschen sehe, also da denkst du ja, da schlackerst du mit den Ohren und denkst so, boah, Olli, wie kannst du sowas denken? Aber man weiß ja nicht, wo es herkommt, ne? Kann ja auch ein altes Leben noch gewesen sein. Mhm. So habe ich, glaube ich, das letzte Mal erzählt, ne? Die Nazi-Gedanken, die ich habe, ne? Weißt du, Türke in Deutschland hat Nazi-Gedanken, wow, ne? Aber es gibt's ja und sie sind ja da, irgendwoher kommen sie ja.
Ja, das finde ich übrigens auch ganz interessant, und weil, was mache ich damit? Eigentlich kann ich sie nur angucken. Also ja. ich sehe das so wie als Sinnesorgan manchmal. Also die Gedanken sind auch genau wie, ich sag mal, ich bekomme ja durch meine Augen den Input und durch meine Ohren und meine Nase und so weiter. Die Gedanken sind auch wie so ein Sinnesorgan, das mir Input gibt, und ich kann da mal drauf fokussieren. Ich kann jetzt, wenn ich hier rauf gucke, ich kann jetzt auf diesen Monitor fokussieren und dich angucken, oder ich kann jetzt hier mal gucken, was passiert denn hier sonst noch so. Mhm. Aber im Endeffekt, das, was ist, ist ja einfach nur da. Das, ja. Und das muss ich ja auch nicht bewerten. Ich muss jetzt nicht bewerten, was weiß ich, wie sieht's denn hier auf Gerrys Schreibtisch aus oder so, sondern kann man sagen, okay, ja, so sieht's ja aus. So, und jetzt kann ich aber wieder dich angucken, und dann ist das alles gar nicht mehr wichtig. Und meine Gedanken sind ja auch so, ich glaube auch, was ja in vielen spirituellen Kreisen oft ist, so dieses Gedanken stoppen. Ich meine, ich glaube schon, die Gedanken zu stoppen ist wichtig, um dieses Wahre darunter mal zu sehen, weil diese Gedanken sind so laut. Das ist so wie, ich bin in einem Konzert und kann den Vogel zwitschern nicht hören, weil irgendwie AC/DC da vor der Lautstärke spielt. Dann wäre es gut, wenn ich mal AC/DC abstelle, damit ich den Vogel mal hören kann. Aber im Grunde genommen ist es halt da. Und sie jetzt zwanghaft wegzudrücken, das ist ja auch wieder eine Handlung, die nicht mich im Reinen hält mit der Gegenwart. Ne?
Also, ja, das ist spirituelles Ego, auch ganz viel mit dabei, ne? Dieses... Ne, wir sind alle stille. Also ich kaufe dem Ecki Tolle mittlerweile auch nicht mehr ab, dass der
immer still ist.
Ja, die Weisheit, die er da so transportiert. Also entweder der ist zu Hause total die Sau, ne, oder aber er hat sich darin verloren, der spirituelle Meister zu sein. Ne? Mhm. Weil das kannst du ja irgendwie, also ich bin so mehr der Typ, ne, nimm die Leute in den Arm. Ne? Also ich stehe da und sag, ich bin stille, würde ich jedem in den Arm nehmen, nee, andersrum, jedes in den Arm nehmen, würde ich dem vorziehen, ne? Also ich sage auch an den Wochenenden immer, ne, ich bin wie du, ne? Also ich bin nicht kein Fuchs weiter als irgendwer sonst. Es ist nur immer mal wieder, dass bei mir so die Worte ganz gut rausfließen. Mhm. Ne? Also ich habe irgendwie, manchmal habe ich so einen Stecker, den stecke ich in die Quelle, und dann kommt ein Zeug aus mir raus, wo ich selber nicht wusste, wo es das da ist. So. Und das kann ich ganz gut irgendwie, oder das fließt dann gut dann so. Aber deswegen stehe ich trotzdem manchmal auf und habe Selbstmordgedanken. Ne?
Das ist real, ne? Das ist echt. Ja. Und ich glaube auch tatsächlich, dass, ja, ich würde auch sagen, das ist einfach echter. Weil, gut, vielleicht mag es die Leute geben, die das alles nicht mehr haben.
Ja.
Aber
ich weiß es nicht. Also,
ich habe bisher noch keinen so richtig kennengelernt.
Ich fand das. Also, ne, Maharaji war mit Sicherheit so einer. Trotzdem hat er auch Familie gehabt, zum Beispiel, nebenbei er noch im Ashram saß. So. Und trotzdem hat er auch. Der hat ja seine Arbeit gemacht, so, ne? Und der ist dann auch irgendwann gegangen. Ich meine, der hätte ja auch länger leben können. Ich weiß nicht, wie alt er war, aber ich glaube 73 oder sowas war der. Oder, nee, 73 ist er gestorben, aber der wird auch nicht sehr alt. Der ist nicht mal 70 geworden. Oder knapp, ich weiß, so in etwa, weißt du? Also ich denke auch schon, dass der irgendwann dann auch mal gut hatte, so, ne? Ja. Der hat eine ganze lange Zeit von seinem Leben, im späteren Leben halt nur noch für Menschen, nur noch den Menschen gedient, indem er da saß und Pranam gemacht hat, Pranam gegessen hat, sonst nichts mehr. Und der Prasad gegessen hat und sonst nichts mehr. Aber ne, ich meine, was ist das denn schon? Also ich habe etwas in mir drin, möchte eigentlich auch hier weg. Ne? Ich sage es ganz ehrlich, ich ertrage es eigentlich nicht, dieses ganze Scheuklappensein hier. Ne? Weil wir sind schon, wir Deutschen haben es schon enorm schwer, weil wir uns so viel Schuld zuschieben von der Nazizeit, von überhaupt. Und ne? Also wir Deutschen könnten weitaus herzlicher miteinander sein eigentlich, wenn wir weniger Bürde auf uns auferlegen würden selber und auferlegt bekommen hätten. Aber es ist immer wieder faszinierend, wenn ich dann selber irgendwie ratter, ratter, ratter in der Birne unterwegs bin, dann gehe ich in den Supermarkt und plötzlich lächelt mich einer an und ich habe für eine halbe Stunde wieder dunstfrei im Kopf. Mhm. So, ne? Wo einfach wieder Blumenwiese im Hirn. So. Das ist schön so. Und das ist auch das, wo ich weiß, ne? Und wie gesagt, diese Wochenenden, die könnte ich halt nicht aus Thailand machen. Ne? Also das wäre so, Asien ist so, da, in Thailand fühle ich mich immer irgendwie, ne? Das ist wie in der Quelle baden.
Ja.
Ne? Hm. Also erstmal rein klimatisch, der Körper ist zu Hause, ne? Wasser, Salz und Energie, ne? Mhm. Also Luftfeuchtigkeit und Sonne ist da, du bist in der Quelle körperlich und energetisch, weil die Menschen um dich rum halt einfach viel mehr im Moment sind. Ne? Und aber es ist natürlich auch easy way out, ne? Meine drei Kinder könnten in Thailand nicht leben, ne? Die sind hier, das sind deutsche Kinder in Deutschland und wir bleiben auch noch hier und so, ne? Aber ich freue mich trotzdem in 10, 12 Jahren einfach, ne, Koffer zusammen zu packen und dann zu gehen und fertig aus, so. Mhm. Und, ne? Und bis dahin schauen wir mal, was noch bei rumkommt, so. Und,
genau, was bei rumkommt. Vielleicht, ich denke mal so, wir bewegen uns mal so dem Ende entgegen.
Ja, ich muss auch drin pinkeln.
Ja, genau, wir können ewig reden und wir werden bestimmt auch wieder reden, weil ich finde es immer sehr toll, mit dir zu sprechen. Und, ja, vielleicht, was jetzt ist, du hast vorhin die Breaking Convention angesprochen, die haben wir, glaube ich, im letzten Podcast auch schon mal kurz erwähnt, weil das ist ja so mit die große, das große Event in der Psychedelik-Szene, wenn man so will.
In Europa, ja.
Und sag doch mal drei Sätze dazu und natürlich nochmal zu deinen Wochenenden.
Ja, also ich bin offiziell bekannt unter dem Namen Oliver Martin jetzt.
Stimmt, also, das habe ich auch schon bemerkt.
Ja, das ist, ist ganz praktisch, weil mein erster und mein zweiter Name Oliver Martin, ne?
Ja.
Und Martin ist ein schöner Nachname, ein bisschen, klingt ein bisschen englisch auch so. Ich versuche ja auch immer unter dem Deckmäntelchen durchzuschlüpfen, hier kann ich das ja sagen, dass ich aus Holland komme und gar nicht aus Deutschland und so. Ne?
Ja.
Das ist immer ganz praktisch, wenn jemand die Homepage liest. Ja, die Homepage ist psilohuasca.com, steht wahrscheinlich im Link. Buchstabiere ich aber auch gern noch psilohuasca.com.
Hey, super.
Ja,
Übung macht den Meister.
Ja. Und ich mache zusammen mit meinem Partner Jeroen spirituelle, in Anführungsstrichen, Awakening Weekends in Holland mit in Holland legalen Substanzen. Das wären Kröten 5-Meo-DMT und Pilze Psilocin. Und auf der Breaking Convention werde ich sprechen über Pilze, weil das kaum jemand macht. Das ist ganz verrückt. Also wir können den ganzen Podcast im Prinzip auch nochmal über Pilze und Abstammung und alles reden.
Ja.
Weil es ist verrückt, weil Pilze sind eigentlich das, was evolutionär uns auch so am nächsten steht. Es ist als Nahrungsmittel verwendbar. Ne? Zunderschwärme sind ja verwendet worden. Und psychoaktive Pilze wachsen überall auf dem Planeten. Mhm. Und ressourcenschonend und so weiter. Und das darüber werde ich reden. Was ich eben schon angesprochen habe, werde ich mich wahrscheinlich unbeliebt machen, einfach auch mal zu sagen, Leute, wann ist genug genug? Ne? Mhm. Ne? When you got the message, hang up the phone, das werde ich auch, da werde ich auch drüber sprechen. In Englisch, an dem Sonntag der Convention, die ist Freitag, Samstag, Sonntag, um 16 Uhr auf der Schulgin Sessions Bühne.
Ah ja. Ich glaube, es gibt nur noch ganz wenig Tickets. Ich habe letztens mal gecheckt.
Ja,
also wer sich dafür interessiert, ich meine, der Podcast, den werden wir sehen, dass wir den noch vorher online stellen.
Mhm.
Wir haben jetzt doch gerade einen noch gestern veröffentlicht, wobei jetzt wir sind in falschen Zeiten, egal, vergessen wir das.
Ja, ja.
Breaking Convention werden wir auch verlinken.
Da wird Sinn machen, wenn es vorher rausgeht.
Natürlich, genau. Nur wie gesagt, ich habe jetzt echt gesehen, es gab nur noch eine ganze wenig Tickets. Also wer das jetzt hier hört, sollte schleunigst dann ins Internet gehen, auf die Breaking Convention Website
und schauen. Aber kann auch sein, dass sie vor der Haustür noch verkaufen und seit hat Leute wiederverkaufen. Das hat man ja überall heutzutage. Ne?
Nur nach England zu fahren, ist vielleicht nicht für jeden so eine gute Idee.
Ich mache sowieso Urlaub mit der Familie, haben wir zusammengelegt jetzt. Ne? Ich habe aber auch gesagt, ich würde auch von sonst wohin fliegen. Ne?
Und das, ich glaube, die Talks in den letzten Jahren sind ja dann auch immer alle sukzessive online gestellt worden, glaube ich.
Ja, also ich hoffe, dass mich einer filmt. Sonst werde ich das organisieren, dass mich einer filmt, dass das bei uns auf die Homepage geht. Weil ich werde sicherlich ein paar Sachen sagen, die recht sinnvoll sind und die ich mir dann an anderer Stelle sparen kann, nochmal zu sagen. Und ist für mich eine neue Erfahrung, dann mal vor so vielen Menschen zu stehen. Ich habe keine Ahnung, wie das laufen wird. Ich habe ja bis jetzt das Maximum von 14 Personen an so einem Wochenende. Mhm. Ich bin ja ursprünglich, der kleine Olli ist ja ein menschenängstlich. Ne? Ich fürchte große Menschenmengen. Ich wäre ganz unruhig und kriege großen Unfrieden dann. Also es wird höchst interessant werden für mich, ja, wie sich das entwickelt. Ist doch gut, Herr, zumal ich auch Englisch spreche und ständig auch dieses selbstbewertende, wie hörst du dich jetzt an, Ding habe und so, ne? Mhm. Wird mal sehr interessante Sache. Ansonsten, unsere Wochenenden sind immer wieder, haben unheimlich viel zugenommen in Qualität nochmal über den September, wo der Gary da war, hinaus. Alles wie beim Alten, aber es sind halt die Feinheiten, die noch geschliffen wurden. Es wird mehr, auch ich lege jetzt, also ne, ich sag mal, die Sakramente verteile ich an dem Wochenende. Der Jeroen ist derjenige, der mir assistiert, der mir hilft, die Sache auch mit als zweite Person halt zu gewährleisten, die Sicherheit und so. Aber es ist halt schon so, dass ich das Ding in der Hand habe. Also wenn ich hier immer von meins spreche, liegt es wirklich daran, weil es ist tatsächlich meins so. Ne? Es ist halt schon so, dass ich halt auch drauf gucke, wie dosiere ich wen. Also die Dosierung doch etwas runtergeschraubt habe in letzter Zeit, weil ich einfach merke, die Menschen sprechen unheimlich sensibel darauf an, wenn sie es noch nie gemacht haben. Mhm. Und selbst Leute, die unheimlich viel Ayahuasca genommen haben, die brauchen nicht die Dosis, die ich gebraucht habe als jahrelanger A, Drogenkonsument und B, Pilzerfahrener. Also es ist schon tatsächlich so, dass man auch mit einer kleineren Dosis, ne, auch mehr erreichen kann. Wenn jemand wiederkommt, kriegt er sowieso nur noch eine reduzierte Dosis. Denn das ist auch so ein Weg, den ich verfolge, der mir gezeigt wurde vom Leben. Weniger ist mehr. Ne? Der Einzige, der immer mehr haben will, ist der Verstand. Ne? Was liegt also näher als den... Ne? Auch das kann man den Hörern vielleicht gerade an der Stelle jetzt noch eben mitgeben. Ne? Der Kopf will immer mehr. Ne? Das heißt also, immer... Oder vielleicht, wenn man darauf achtet, wenn man weniger von was macht, kann das immer schon bewusst sein. So, dann ist schon tief spirituell. Und eine andere Sache ist noch, egal was der Kopf sagt, das Gegenteil davon sollte man in Erwägung ziehen. Denn da liegt meist die Wahrheit drin.
Ja, genau.
Da liegt meist die Wahrheit drin.
Genau. Ja. Ich würde noch ganz, ganz kurz abschließend noch, du bietest ja auch jetzt so diese 1:1 Wochenenden an. Vielleicht erzählst du da noch mal ganz kurz was.
1:1 Erfahrungen heißt, dass ich entweder, es gibt Menschen, die wollen unbedingt Krötensekret rauchen, dann
also DMT.
Ja, 5-Meo-DMT ist es ja, ne? 5-Methoxy-DMT. Die wollen halt unbedingt Krötensekret rauchen und wollen aber nicht zum Wochenende kommen, haben ein Problem mit einer Gruppe. Die kommen dann, und es gibt halt auch Menschen, die ganz gerne Pilze mit einer 1:1 Betreuung gerne machen möchten, weil denen das ganz wichtig ist, dass einer sie komplett versorgt von A bis Z. Und ich nutze solche Events halt auch, also es wird dann, das findet separé statt, ja, unabhängig, ne, das wird dann, da werde ich, da skype ich mit den Personen, dann werden Möglichkeiten geschaffen, wo, wie das möglich ist, unter legalen Bedingungen auch, nach Möglichkeit und ne, sowas alles. Und ist es so, dass ich um die Erfahrung drumherum, also es gibt zum Beispiel Leute so wie Octavio Rettig, der macht ja so Krötenzeremonie, ja. Das heißt, der reist um die Welt, kommt zu den Leuten, setzt sich in eine andere Zeremonie mit Ayahuasca meistens, gibt den Leuten dann das Sekret, einer nach dem anderen und verschwindet dann wieder. So, ja, richtig. Oh, habe ich auch gesagt. Ich habe vor ein paar Tagen einen Brief bekommen von jemandem, der hat das gemacht bei dem, hat dann ganz schlimme Angstzustände danach bekommen und wird halt nicht mehr betreut jetzt. Der war dann ein Jahr jetzt in der Klapsmühle, in Anführungsstrichen, ne, in der Psychiatrie. Der ist also in einem Dreivierteljahr in der Psychiatrie. Der ist jetzt raus und jetzt kam er halt gerade zu mir und sagt, Olli, kannst du mir nicht helfen? Was können wir denn da machen und so? Ne? Der hat also eine Todeserfahrung bewusst mit den Gedanken erlebt und die Gedanken haben seitdem Todesangst. So. Dem haben sie dann auch noch an dem Wochenende auch noch Ayahuasca aufgeschwatzt, Pilze aufgeschwatzt, ja, also es ist so, der war an einem Wochenende, wo ein, zwei, drei Tage war, erster Tag Ayahuasca, zweiter Ayahuasca, dritter Tag Pilze. Und er wollte ja nichts mehr nehmen nach, er wollte nichts mehr nehmen eigentlich nach der Kröten, Zeremonie. Und dann haben sie ihm aber noch aufgeschwatzt, so, ja, so Gruppendruck und so. Und dann hat er dann Pilze genommen und hat in den Pilzen nochmal diese Krötenerfahrung 8 Stunden durchlitten und ist danach dann irgendwie 2 Tage nicht runtergekommen. Also er hat, ne? Ja. Die haben eigentlich alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte auf der Zeremonie da. Und das ist auch so das Risiko, was ich halt sehe. Deswegen ist für mich wichtig, wenn ich jemandem was gebe, dass ich den um mich rum habe. Ne? Ja. Am Wochenende habe ich ihn ja um mich rum. Ne? Der bleibt ja nach der Kröte, der bleibt ja nach den Pilzen. Es gibt ja auch Leute, die an meinem Wochenende Probleme mit Kröten haben, mit Krötenrauchen haben. Ne? Darüber spricht man dann Samstagmorgen. Und dann wird unter Umständen gar nicht oder nur minimal dosiert. Witzigerweise ist auch oft so, dass die Leute, die Probleme haben, nur ganz wenig Pilze brauchen dann, um eine ganz tiefe Erfahrung zu haben. Wenn die sich also überwinden und doch welche nehmen, nehmen die meistens keinen Mao-Hämmer und haben mit 1 Gramm Pilze die Welt plötzlich aufgetan. Und wenn ich das eins und eins mache, dann nehme ich mir die Zeit bei einer Krötenzeremonie 5 Stunden und bei einer Pilzzeremonie 1 Wochenende mit den Menschen Zeit zu verbringen. Ne? Get to know each other, weißt du, und ne, zu reden ganz viel, im Wald spazieren zu gehen. Ne? Also es ist, gehört zu einem Must, dass erst spazieren gegangen wird und dann in aller Ruhe die Sakramente begangen werden. Das machen wir auch an den Wochenenden so, dass es jetzt eine verpflichtende 14 Uhr Spaziergang für die Gruppe gibt.
Ja,
ja? Ja, also früher hieß es ja, wer will, aber wir sagen jetzt bitte alle. Ne? Dann gehen wir 14 Uhr raus und 16 Uhr kommen wir wieder und dann sind alle am Boden erstmal. Das erdet so dermaßen und wir haben die Häuser ja im Grünen, sodass wir auch in den Wald gehen können und es ist Bombe. Also diese Veränderung war Wahnsinn. Dann haben wir eine Veränderung, die ersten 4 Stunden Ruhe, das macht's auch. Ne? 4 Stunden klar. Lang Ruhe, alle am Boden halten, keiner darf rumrennen und weiß ich nicht, es tut gut. Also leicht, ne? wir prügeln keinen auf den Boden oder so. Ja, also die 1 und 1 Sachen laufen mit Betreuung. Ne? Das ist auch das, ich sage ja immer, ich kann für Sakramente kann man kein Geld verlangen, ne? Was auch immer ich dafür bezahle, da kann man kein Geld für verlangen, aber für die Betreuung, das ist dann das, wofür die Donation dann gegeben wird. Es läuft ja alles auf Spendenbasis. Ne?
Ja, ja,
ich lasse mich nicht bezahlen, Stundenlohn oder irgend sowas, alles Spendenbasis.
Mich würde noch interessieren, was hast du denn im jungen Mann, wie hast du dem geholfen, von dem du gerade erzählt hast?
Der Bruno, ja. Erstmal haben wir 1 Stunde geskypt, danach ging es ihm schon 3-mal besser. Also wir reden jetzt davon, dass der jetzt nach ein Jahr später, das ist letztes Jahr im Mai passiert. Ne? Und ich habe ihm halt, was habe ich ihm gesagt? Also erstmal habe ich ihm zugehört, das war total wichtig. Der hat unheimlich viel zu erzählen gehabt. Ich habe ihm zugehört. Dann habe ich ihm gesagt, klar, die haben nur Scheiße gebaut, aber das Leben hat die Feder geführt. Ja, hier ist keiner zu beschuldigen. Das Leben hat den besten Plan, das Leben hat dich zu diesen gebracht, das Leben hat dich diese Erfahrung machen lassen, das Leben hat dich diese Erfahrung danach machen lassen. Das sind alles Veränderungen, die dich voranbringen. Und ne, also so, also ihm zu transportieren, dass alles seinen Sinn hat, dass es richtig ist, wie es passiert, dass es keine Schuldzuweisungen gibt, dass es natürlich anders wäre, wenn er zu mir kommen würde. Er möchte ganz gerne nochmal eine kleine Dosis Pilze nehmen, um nochmal das Ganze, um Frieden. Er sagt, er möchte gern Frieden mit den Pilzen schließen.
Ja.
Das halte ich für eine gute Idee. Ich habe zu ihm gesagt, das mache ich aber auf keinen Fall an einem Wochenende. Die Verantwortung möchte ich nicht übernehmen für dich an einem Wochenende, dich dabei zu haben. Das können wir danach machen, wenn wir das alleine gemacht haben. Ne? Und ob das irgendwann mal passiert, stelle ich ihm frei. Das nächste ist jetzt, ich habe ihm gesagt, er soll mal bitte vorbeikommen, dass wir uns mal hier in einem Waldspaziergang persönlich sehen, mal in den Arm nehmen auch. Ich glaube, ne, er hat so leichten Autismus auch so, irgendwie, dass man mal ganz nah zusammenkommt. So. Aber für mich war es eine sehr schockierende Erfahrung, das zu hören, dass halt auch Octavio und Scheiß sich drum kümmert. Ne?
Ich glaube, das ist eine echte, ich meine, ganz, mir ist ja Ähnliches auch passiert, ne? Also mit meiner Ayahuasca-Erfahrung, dass ich auch dann nicht mehr die Betreuung hatte, und fand ich halt auch nicht so besonders optimal. Und dankenswerterweise habe ich meinen Lehrer, von dem her, ich sag mal,
ich konnte
das mit ihm ausmachen und er hat mir da extrem geholfen und wir haben da sehr viel dran gearbeitet und das löst sich auch auf. Also um das jetzt dem Bruno, falls er das hört, mitzuteilen, Don't worry, auch das geht vorbei.
Ja, das weiß er auch. Ja.
Ne? Das ist
ich habe ihm ja auch gesagt, ne, guck dir mal das letzte Jahr an und guck nicht, was du jetzt noch alles vor dir hast, guck das letzte Jahr an. Siehst du, ich habe gesagt, siehst du jetzt noch irgendwie die Wand sich bewegen? Nee. Ne? Also, ne, nimmst du den Neuroleptika, damit das nicht der Fall ist? Nee. Also, ne, die Veränderung zu sehen, der, ne, wieder die Erinnerung, ne? Im jungen Jahre nach hinten gucken, was habe ich schon geleistet, wie bin ich vorangekommen, wie habe ich mich entwickelt, statt nach vorne zu gucken. Und ich meine, ne, ich habe ja auch zu ihm gesagt, ne, das ist wirklich, die können nichts dafür, das ist ganz schlimm, dass das heute so, und das ist mich persönlich erschreckt, sowas, dass Menschen so arbeiten, aber ich kann es natürlich auch verstehen, weil die sind ja in ihrem Ego verloren, dass sie ein Schaman, die haben schamanisches Ego, ne? Weißt du, der kommt aus der Krötenerfahrung raus, hat Todesangst, ne? Octavio schüttet ihn mit Wasser voll, weil Wasser reinigt ja, ne? Weißt du, er kriegt kaum noch Luft und hat deswegen noch mehr Horror, ne? Weil er keine Luft mehr kriegt, schüttet ihn mit Wasser voll. So, und weißt du, was die zu ihm sagen? Du musst noch mehr Medizin nehmen.
Das haben sie mir auch gesagt. Und ich habe gesagt, no way.
Ja, es kann ja wohl nicht sein. Ich meine, wie bescheuert muss man denn sein, wenn man sieht, da hat jemand Probleme mit Medizin, dem zu erzählen, er muss noch mehr zu, weißt du?
Genau.
Ne? Und das ist es, ne? Geh mal ins Krankenhaus, ne? Die Psychopharmaka schlagen nicht an. Was sagt der Arzt zu dir? Musst du noch mehr Medizin nehmen. Ne, ist genau das Gleiche. Und das ist das, weil ich, ne, immer wieder auf Breaking Conventions zurückkomme, weil ich den ganz gerne als Spiegel, der böse Spiegel, ne, Devil's Advocate, den mal ganz gerne vor die Augen halten will auch, ne.
Ja, wir sind sehr gespannt. Wir hoffen, dass du das dann irgendwie online stellst, früher oder später, weil wir persönlich können nicht hinfahren.
Ja.
Aber
mach ich
natürlich gerne.
Ich werde wahrscheinlich da rausgesteinigt am Ende.
Ach, ich meine, wenn sie ein bisschen helle sind, sehen sie schon, dass das auch einen seinen Wert hat.
Ich habe keine Ahnung. Ich habe das Glück, dass der Martin Ball vor mir spricht. Der spricht zwei
Stunden vor mir. Ich wollte sagen, der ist ja auch nicht ganz zurückhaltend, was das Thema betrifft. Ja,
mit seinem Non-Duality-Rap und Terence McKenna, der hat seine Feinde ja auch schon
aber er macht das aufgereiht. Ich höre immer super.
Ich habe den auch furchtbar gerne. Ich freue mich,
ihn nachzunehmen. Auch irgendwann mal will ich den auch mal gerne mal sprechen. Ja. Das kommt dann irgendwann mal vielleicht.
Das ist ein ganz süßer.
Ja, genau. Ja, super. Ja, boah, jetzt haben wir doch wieder 2 Stunden voll gemacht. Wir hatten mal am Anfang gesagt, heute reicht ja bestimmt eine Stunde.
Ja, Stunde.
No way. Super, vielen, vielen Dank erstmal.
Ja, danke, Uli.
Danke euch.
Wir freuen uns jederzeit wieder. Wir küssen dich, wir lieben dich. Das ist ganz toll, dass du da bist.
Also Roland, tu mir bitte den, ich weiß nicht, ich wollte keinen Eindruck entstehen lassen, dass ich dich nicht ganz fest in meinem Herzlein habe.
Du den hast du nicht erweckt.
Ja. Ich bin nur beleidigt. Ich
habe mich so ganz fest in meinem Herzen.
Ja, ich bin nur beleidigt, weil du nicht zu mir kommst. Ich will dich mal am Wochenende knutschen.
Ja, ich weiß. Aber
du musst nicht viele nehmen, ganz klein und so. Ein bisschen Dose, so ein bisschen.
Wir sehen uns bestimmt.
Ja, frag mal Gary, die Mary hat ja nichts genommen. Die war high wie ein Drachen.
Ich bin mir ganz sicher, dass man auch, dass das auch geht.
Ja,
Chris
auch einen Rabatt.
Aber du hattest, kannst du dich noch erinnern, du hattest mir aber auch nicht die volle Dosis gegeben.
Das war an dem Abend ja auch richtig so. Aber du erinnerst dich, ich habe das genauso gemacht, wie ich heute auch mache. Ne? Jetzt reden wir nicht darüber, also wenn morgens drüber gesprochen, jetzt reden wir nicht über welche Dosis und was nehmen und so, sondern heute Abend. Und dann, wenn der Mao kommt, frage ich, wenn die Pilze kommen, frage ich. So ist jeder frei, Mao oder nicht, Pilz oder nicht zu nehmen. Und in deinem Fall war es, glaube ich, beides, aber die Dosierung halt klein. Und das war okay. Ne?
Ja, das war eine tolle Erfahrung.
Ja, eben. Also ich meine, du weißt ja, du hast es ja erlebt. Das ist das Wochenende alles, ne? Da ist alles, das ist viel
hat
zu
schon alles gepasst. Noch, ne? Ja, also, wie gesagt, also das kann ich jetzt noch abschließend sagen, aber ich meine, das habe ich ja auch schon gesagt. Also es war die ganze Experience vom Essen angefangen, eure Betreuung und dann ich fühlte mich wirklich extrem sicher und extrem behütet und ich glaube, das ist das Allerwichtigste.
Ja,
und,
das ist auch wichtig, echt.
Und ich kenne dich ja auch schon sehr lange und ich kann auch zumindest aus meiner Sicht verifizieren, dass es auch langhaltenden Effekt hat. Das ist jetzt nicht ein High. Ja. Sicherlich war das ein High, aber das spüre ich heute noch bei dir.
Also, ne, nicht weil ihr es bräuchtet, aber weil ihr Spaß dran habt, irgendwann kommt er nochmal oder kommt er mal. Ne?
Ja, ich komme.
In dem einen Fall mal, in dem anderen nochmal. Also, gerne. Ne? Ich freue mich immer so. Ist auch schön, weil mittlerweile kommen immer nur ein oder zwei wieder pro Wochenende. Mhm. es hat sich irgendwie aufgelöst. Am Anfang war es so, dass die alle wiederkommen wollten und ich ständig irgendwie sagen musste, nee, ich will auch mal neue haben. Und jetzt kommst du nur noch neuem immer dabei. Ist voll schön.
Das ist doch cool.
Ja. Okay, cool. Jungs, das geht
ja. Ja, dann gehen wir jetzt mal alle pinkeln.
Ja. So, also Namaste, ihr Lieben, vielen Dank und alles Gute.
Ja, das war ja mal wieder
ein fantastisches Gespräch. Das war es ja auch. Wir lachen nur, weil wir diese Abmoderation natürlich jetzt irgendwie ein paar Tage später aufnehmen und das gerade erst die Abmoderation aufgenommen haben, dass man so als kleiner Blick hinter die Kulissen sozusagen das
Was, Making, so machen die das?
Das dann, Making
dann
of...
Dann sofort gehe ich da... Nee, genau. Das höre ich nicht mehr.
Wir tricksen da rum.
Ja.
Ne, genau. Nein, deswegen mussten wir lachen. Nein, es war ein tolles Gespräch. Vielen Dank, Olli, nochmal.
Genau.
Und wie gesagt, für alle, die...
also ich finde übrigens, mittlerweile sollten wir Rabatt kriegen da. Wirklich. Also, oder,
genau, Olli. Oder, 10% meinst du? Oder was? Ja, wir hatten ja auch tatsächlich gerade einen tollen Brief auch von dem Christian. Da kommen wir sicherlich ein anderes Mal drauf,
wenn er uns den
zweiten Teil geschickt hat. Der hat uns nämlich.
Wir sind sehr gespannt.
Genau, der war nämlich bei Olli und wollte uns ein bisschen dazu schreiben, hat dann aber erstmal ein bisschen über sein Leben vor der Erfahrung gesprochen und dann einen tollen Cliffhanger hinterlassen. Nämlich gesagt, und dann, wie es bei Olli war, erzähle ich euch dann später. Darauf warten wir jetzt, Christian. Also,
ja.
Schreibt mal weiter und vielleicht kann man da ja gucken. Und dann haben wir auch noch Post von Martin bekommen, der ja auch eine ähnliche Erfahrung wie der Olli hatte, allerdings
noch mal ein bisschen anders. Also
genau,
das hört sich sehr interessant
genau an. Und der Martin weiß noch nichts von seinem Glück oder hast du ihm geschrieben?
Nee, bis jetzt noch nicht. Martin, okay. Tut mir leid, ich bin bis jetzt noch
vielleicht
nicht.
Vielleicht hast du ja jetzt schon geschrieben, bis das Ding hier online ist. Nee, wir wollen uns nämlich gerne mit Martin auch unterhalten, finde ich jedenfalls sehr spannend.
Genau.
Weil, ja, wie auch immer, das erfahrt ihr dann, was da anders dran war und ich finde das eine sehr spannende Sache. Aber gut, das ist jetzt nur zu ein bisschen anteasen. Wenn ihr mehr über Olli wissen wollt, www.psiluaska.com, das findet ihr auch in den Shownotes, aber natürlich auch in den anderen Podcasts von uns. Und wenn ihr uns auch einen Brief schreiben wollt, dann macht ihr das am besten unter www.vielewegeführennachom.com, unsere Website, oder auch unter viele Wege führen nach Om auf Facebook. Natürlich da statt dem Ü immer ein UE. Das ist ja so. Könnt uns auch unter roland@mono23.com eine E-Mail schicken oder uns bei Twitter erreichen. Ja, Roland Heep ist da mein Twitter.
Meiner ist Hank Hawk.
Hank Hawk.
Ja. Muss ich mal ändern.
Ja, wie auch immer. Also es gibt genügend Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns immer über Feedback. Auch falls ihr mal Lust habt, auf der iTunes-Website beziehungsweise auf iTunes selbst einen Kommentar zu hinterlassen.
Das wäre, glaube ich, auf iTunes sind noch nicht viele Rezensionen.
Genau, also, oder Sternchen freuen wir uns auch immer viele.
Also alle iTunes-Hörer, das wäre mal nett, wenn da mal der ein oder andere mal was schreiben könnte, weil
genau.
Ja,
das war's dann. Das würde uns freuen. Genau, und dann hoffen wir, dass ihr eine gute Zeit habt. Wir hören uns dann demnächst wieder zur 26. Folge.
Genau.
Genau, und wünschen euch erstmal Friede und Friede sei mit euch.
Ja, alles Gute auch beruflich.
Und Namaste.
Und tschüss.